Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
Ich hab nicht gedrückt.
Ich aber.
Du hast ich auch nicht.
Ich aber. Gut.
War ein Spaß. Ich sag jetzt aber nichts mehr.
Läuft schon.
Achso, läuft schon.
Läuft. Ja, ich habe jetzt super gedrückt.
Ja, dann ist es ja fix.
Genau.
Ihr seid ja klasse drauf.
Nee, jetzt können wir den Leuten aber nicht sagen, dass wir keinen Spaß dabei haben. Also das wird schwierig jetzt.
Nein, wir wollen auch nicht sagen, dass wir keinen Spaß haben. Wir wollen sagen, dass wir ganz viel Spaß haben. Und deswegen herzlich willkommen zu einer neuen Episode Abgefahren Podcast. Wir sind ja im Jahr 2023, nicht nur mit dieser Episode. Wir hatten ja schon eine Episode zuvor. Die Batterien sind voll, der drei Moderatoren. Wir haben richtig Bock. Und was wäre eine Episode Abgefahren-Podcast ohne die anderen beiden Plus- und Minuspole Jan und Axel? Hallo,
wir streiten uns jetzt, wer ist Plus und wer ist Minus.
Ja, aber es zieht sich an. Also ihr zieht euch auf jeden Fall an. Hallo, ihr beiden.
Moin, moin.
Prost.
Prost.
Männer.
Ja.
Zum
ja
Wohl.
Eigentlich machen da die Busbastler.
Wir haben nichts zu feiern.
Die Busbastler machen das doch immer so, ne? Wir trinken hier ein Busbastlerbier und so. Aber es passt.
Aber Bier trinken können wir auch.
Können wir auch. Und es passt ja auch. Wir basteln ja heute.
Richtig, genau. Heute gibt es eine Bastel-Episode. Man hat es, glaube ich, schon so ein bisschen an meinem, super tollen Intro herausgehört. Ich habe irgendwas von Akku erzählt. Genau. Irgendwas von Akku erzählt, irgendwas von Plus- und Minuspolen. Das sind so die Dinge, die uns heute so ein bisschen beschäftigen. Zumindest haben die mit dem Thema zu tun. Denn wir haben uns heute so ein bisschen das Thema Lithiumbatterien auf die Fahne geschrieben, oder ihr beiden? Also es war eine Idee, muss man auch mal sagen, vom Axel. Nicht ohne Grund, weil der Axel derjenige war, der zuletzt nochmal in dieses Thema eingestiegen ist. Mhm. Und es ist nicht so ganz ohne, ne? Es gibt ein paar Dinge zu beachten und es gibt sicherlich Dinge, die Menschen da draußen, die uns da zuhören, schon kennen, aber es gibt vielleicht auch noch ein paar Dinge, die vielleicht ganz interessant sind. Deswegen würden wir einfach empfehlen, dass ihr dranbleibt. Wir wollen nicht hier, das soll keine Dauerwerbesendung für Lithiumbatterien sein und schon gar nicht für irgendeinen der Hersteller, sondern das ist unser ganz spezielle Methode, mit diesem Thema umzugehen, weil wir drei uns damit beschäftigt haben und wir wissen, dass es da draußen Leute gibt, die das ebenso tun. Wahrscheinlich zumindest. Und ja, das wird heute Schwerpunktthema.
Genau.
Auf das der Funke überspringt. Ne?
Oder auch besser nicht, ne? Je nachdem.
Je nachdem.
Der elektrische Funke, der kann da bleiben, wo er ist. Ganz kurz, ich weiß auch, dass viele sich damit beschäftigen. Manche haben sicherlich auch schon eine Lithiumbatterie. Ich hoffe, wir haben trotzdem spannende Punkte für euch. Also hört es euch an und meckert am Ende erst. Das ist langweilig.
Wie sage ich bei unseren Schulungen in der Firma immer, man lernt immer was, auch wenn man das Thema schon kennt.
Ja, ich glaube, wir haben es schon gut vorbereitet und ich glaube, es geht über das allgemeine Wissen hinaus. Es ist aber auch, hat Thomas schon gesagt, nur ein Erfahrungsbericht. Also wenn ihr so überhaupt nicht wisst, wie rum man einen Schraubenzieher hält, dann ist vielleicht diese Episode nicht zum Nachmachen geeignet. Also Haftungsausschluss und genau, keine Kooperation, keine Werbung, kein gar nichts, wie immer bei uns.
Zumindest raten wir nicht dazu, irgendwo an Batterien rumzuschrauben, wenn man so gar keine Ahnung davon hat, weil da fließen auch ordentlich Ströme und das kann auch schon mal unangenehm werden. Mhm. Wenn man da irgendwelche Kurzschlüsse fabriziert mit Werkzeug, zum Beispiel mit nicht isoliertem Werkzeug etc. Ja.
Thomas, jetzt hast du ja
unbedingt
ausschließen. Du hast ja Lithium-Batterie gesagt, ne?
Mhm.
Und
das ist eigentlich die Kurzform und nicht die ganz korrekte Form.
Nicht die ganz korrekte, genau. Und da reite ich als erstes mal drauf rum, denn wir reden heute über eine ganz spezielle Form der Lithiumbatterie. Die meisten Lithiumbatterien, die wir kennen, sind ja in Handys zum Beispiel drin. Das sind ja Lithium-Ionen-Batterien. Mhm. Und wir reden heute aber über eine andere Art, klingt so ähnlich, heißt, wird auch oft mit Lithiumbatterie ja benannt, aber es sind Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Kurz dann LiFePO4, als chemische Bezeichnung oder LFP. Ja, das ist dasselbe. Genau, und die haben aber andere Eigenschaften. Diese LFPs, ich sage jetzt einfach LFP, das sind eben keine Lithium-Ionen-Akkus. Die Lithium-Ionen-Akkus, die brennen ja auch schon mal ganz gerne ab. Ja? Also das passiert ja regelmäßig irgendwie, dass da irgendwie so ein Handy in Flammen aufgeht oder ein E-Auto oder sonst was. Das sind aber, das möchte man ja nicht unbedingt im Wohnmobil haben. Das war auch ehrlich gesagt ganz am Anfang so eine abschreckende Idee für mich, so dass es das passieren könnte. LFPs sind aber sehr, sehr sicher. Die brennen nicht.
Ja, auch die Notebook-Akkus, die aktuell verbaut werden, sind auch nicht mehr so wie früher. Also das hat sich auch deutlich verändert.
Auch bei den Lithium-Ionen, aber LFP ist nochmal sicher.
Aber es ist auf jeden Fall, genau, das wollte ich sagen. Es ist nochmal sicherer, aber selbst bei den Lithium-Ionen ist es deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Da gab es einen kleinen Technologiesprung nochmal.
Ja.
Also keine Angst vor Laptops oder Handys.
Genau.
Und das will ich damit sagen.
Es wird sich nicht entzünden, das ist sehr, sehr sicher. So, es gibt noch eine andere Art von Akkus demnächst, je nachdem, wann ihr diese Episode hört, vielleicht ist es dann schon der Standard, nämlich Natrium-Ionen-Akkus. Die sind jetzt, haben Anfang 2023, noch nicht zu bekommen. Aber die großen Hersteller, die es auf der Welt gibt, die bauen ihre Produktion um auf Natrium-Ionen-Akkus. Die haben nämlich einen ganz großen Vorteil. Sie sind billiger. Sie sind billiger zu produzieren, weil bestimmte Materialien dafür nicht gebraucht werden. Und sie sind wohl besser nutzbar auch bei kühleren Temperaturen. Da kommen wir ja nachher nochmal drauf.
Genau, das ist ja ein großes Thema bei Lithium-Akkus im Allgemeinen, ob wir jetzt von Eisenphosphat oder reinen Lithium-Batterien sprechen, ist ja die Rohstoffbeschaffung. Ne? Das ist ja, glaube ich, das, was A, auch teilweise kritisch gesehen wird und B, aber auch die Sache sehr teuer macht, die Rohstoffbeschaffung. Und ja, also ich habe das ehrlich gesagt sogar noch nicht gehört, Natrium-Ionen-Akkus ist für mich jetzt auch neu, aber macht natürlich Sinn, dass man auch noch versucht, andere Wege aufzumachen.
Genau. Die haben eine etwas geringere Energiedichte, aber eben günstigere Zutaten. Und der größte Hersteller der Welt, CATL, ist ein chinesischer Hersteller, der sehr viele Akkus herstellt und der stellt eine Produktion drauf um. Und man muss wohl die Fabriken dafür nicht ändern. Also man muss quasi keine anderen Maschinen oder was in der Richtung bauen, sodass die dann auch sehr schnell damit den Markt fluten, wird wohl 2025 wird es wohl so richtig verfügbar sein, also dass es quasi überall angekommen ist.
Habe ich gelesen. Wollen wir vielleicht nochmal einmal auch gegenüberstellen, was es noch für Arten von Batterien gibt? Also jeder von uns da draußen kennt ja sowieso mal die Starterbatterien und jeder kennt oder viele von uns, wahrscheinlich die meisten von uns Hörern, kennen natürlich auch die Wohnraumbatterien, die jetzt keine Lithiumbatterien sind. Wollen wir das mal einmal gegenüberstellen? Was gibt es noch für andere Arten von Batterien? Also eine Starterbatterie ist
klassisch Blei, ne? Also, oder war Blei. Ja.
Und eine klassische Wohnraumbatterie, so wie sie in den meisten Campermobilen verbaut ist, weil es eben die kostengünstigere Variante ist, aber auch eine gewisse Sicherheit bietet, weil die nämlich nicht mit Flüssigkeiten arbeitet, ist eine Bleigel-Batterie. Ne?
Also aber ich glaube, die meisten, die verbaut sind, AGM-Batterien.
Glaube ich auch.
Ja. Die unterscheiden sich nochmal im Detail ein bisschen. Ich bin ein bisschen überfragt. Ich packe einen Link in die Shownotes mit dem André von Aumumot, da haben die Camper-Style-Leute mal ein Interview gemacht. Der hat das genau erklärt, was da der Unterschied ist.
Okay.
Aber du hast schon recht. Im Prinzip basieren die ja alle auf so einer Bleitechnologie. Ne? Also das ist im Prinzip
die. Ist günstiger. Ja, bei der AGM hast du halt diese Flüssigkeit ein bisschen gebunden in dieser in so einem Glasfaserflies. Das heißt, die läuft nicht aus.
Oder? Die läuft nicht aus. Das ist das Thema. Das darf natürlich nicht passieren.
Und,
ja.
Und das ist halt letztendlich ist es ja eine Blei mit einer, ich glaube, Phosphorsäure. Ist ja auch dünnes Eis.
Säure.
Habe ich alles mal gelernt, aber das ist lange her. Sagen wir Säure. Genau, mit einer Säure Schwefelsäure war es, ne? Mhm. Oh Scheiße, ich muss, Schwefelsäure glaube ich war es. Ich muss mal in meinen alten Unterlagen gucken von vor 30 Jahren. Und die Säure ist dort halt gebunden in diesem Glasfaservlies und das heißt, die läuft nicht aus, die ist quasi wie, so, wie in so einem Schwamm drin und damit besser zu handhaben. Das ist eigentlich das, was der Unterschied, der Hauptunterschied war. Ich glaube, elektrolytisch, elektrochemisch ist es, glaube ich, sehr ähnlich bis gleich.
Mhm. Genau, aber ich finde, Thomas hat einen super Punkt nochmal aufgeworfen, den haben wir noch gar nicht gesagt. Lithium- oder LFP-Akkus, die sind normalerweise erstmal nur als Wohnraumbatterie geeignet, also nur für den, für den Aufbau. Als Starterbatterie sind sie nicht unbedingt geeignet. Also da nimmt
das man weiterhin. Das liegt an den Strömen, ne, oder?
Genau, die soweit ich weiß, ja.
Batterien liefern können.
Da unterscheiden sich ja auch die Aufbaubatterien von den Starterbatterien.
Genau, und so. Weil du brauchst halt für den Startvorgang einen hohen Strom und ich glaube, das kann, wenn mich nicht alles täuscht, das ist aber auch dünnes Eis, kann eine Lithium- also eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie nicht so einen hohen Strom liefern. Ist auch wahrscheinlich gar nicht nötig, weil wir auch nicht solche hohen Kapazitäten brauchen etc. Wir brauchen halt nur einen kurzen starken Strom, um eben den Startvorgang in Gang zu setzen.
Mhm. Genau, aber wir reden heute, wie gesagt, über die Aufbaubatterie und über den Ersatz dessen, was da üblicherweise, wenn man es neu kauft, irgendwie drin ist. Also bei mir war es ja auch
drin. Und warum man das AGM, macht, ne?
Genau. Ja. Und vielleicht nochmal der Rückblick, warum habe ich denn jetzt die Batterie getauscht? Ich war ja immer so, dass ich gesagt habe, nee, ich tausche das jetzt nicht. Ihr beiden hattet ja schon vorher eine Lithium-Batterie. Der Jan war der Erste. Mhm. Thomas hat im letzten Sommer
nachgebastelt.
Genau, Prost.
Gleich gerne noch kurz erzählen.
Und ich war jetzt der Letzte, der im Winter nachgezogen hat. Und wenn ihr euch vielleicht dunkel erinnert an die Schilderung von der Sauerland-Tour, dann erinnert ihr euch vielleicht auch daran, dass ich irgendwann festgestellt habe, morgens, dass auf einmal die Batterie abgeschaltet hat. Also nicht die Batterie, sondern das, wie nennt man das, diesen Elektrokasten da, der hat auf einmal ausgeschaltet, also hat im Prinzip eine zu niedrige Spannung gemessen und dann alles abgeschaltet. Und das deutete dann darauf hin, dass die Batterie kaputt ist, denn ich war ja den ganzen Tag gefahren, war ein paar Stunden gefahren, die Batterie war voll und nach einem Abend sozusagen schaltete die morgens ab. Und ich wollte gerne natürlich einen Ersatz haben, ich wollte auch kein halbes Wohnmobil, was irgendwie nur so halb funktioniert, das ist einfach so ein Gefühl, finde ich doof. Und habe mich dann beeilt sozusagen, dass da eine LFP-Batterie reinkommt. Genau. Diese AGM-Batterien, die wir so im Aufbau haben, die können ja anders als die Starter-Batterien nicht unbedingt so wahnsinnig hohe Ströme. Ne? Also Strom wird ja in Ampere angegeben. Nochmal ganz kurz so, Erinnerung an Physik, weiß ich gar nicht, welche Klasse. Während Spannung dann in Volt angegeben wird, also wir reden ja über 12,8 Volt so ungefähr, sagen wir mal 13 und Ampere dann. Und die meisten LFP-Batterien, die können ja 150 oder teilweise sogar 200 Ampere liefern als Belastung, was ja schon ganz ordentlich ist. Wenn man das dann ausrechnet, kommt man ja bei 150 Ampere mal 12 auf 1800 Watt. Das ist ja zum Beispiel so eine Größe, die man braucht, wenn man unbedingt den Föhn oder die Kapsel, den Kapselautomat irgendwie an einem Wechselrichter im Wohnmobil betreiben will. Und da kommt man wohl mit einer AGM-Batterie nicht besonders weit, weil die kann nicht so viel Strom liefern und deshalb funktioniert das nicht. Auch wenn ich mir dann 1800 Watt Wechselrichter dran schraube mit dicken, dicken Kabeln.
Ja, wichtig, nicht zu unterschätzen.
Ja, sehr wichtig. Aber funktioniert trotzdem nicht, der Kapselautomat, weil er die 150 Ampere nicht aus der AGM-Batterie rausziehen kann. Genau. Mhm. Und das kann ein Grund sein, weshalb man dann sagt, okay, ich möchte aber oder ich will aber und dann kann man sich dann so eine Batterie da reinbauen. Aber für mich war es ehrlich gesagt ein anderer Grund. Für mich war der Grund, also ich will gar keinen Kapselautomat oder einen Föhn betreiben. Ich habe auch keinen 18.
Lass mich mal gerade dein Bild sehen. Du brauchst auch keinen Föhn, ne?
das finde ich jetzt das irgendwie... Das ist natürlich jetzt...
Also du persönlich.
Du meinst für meinen Haupthaar?
Kopfhaar. Das war für dein wallendes Kopfhaar.
Ich trage heute ein die Wink Haare mit dem ja ganzen nicht offen, Zaun. Aber genau.
Dann kann es nur der Kapselautomat sein.
Könnte nur der Kapselautomat. Ich trinke keinen Kaffee, also ich brauche es nicht. Nee, aber für mich war der wichtigste Punkt, das ist einfach so, dass man heute so einen Akku nimmt. Also ich glaube, wenn man neu startet, mit einer AGM-Batterie zu starten, ist eigentlich Quatsch. Warum ist es Quatsch? Man sieht ja schon an meinem Beispiel, dass die relativ schnell kaputt gehen können. Also ist jetzt knapp 3 Jahre alt gewesen, die Batterie. Die halten üblicherweise ja so Richtung 5 Jahre. Dann kann man immer nur die Hälfte der Kapazität benutzen. Also wenn da irgendwie 90 draufsteht, kann man nur 45 rauslutschen. Wenn man tiefer geht, gehen die kaputt, relativ schnell kaputt. Also es ist eigentlich, wenn man es dann ausrechnet, kommt man über, weiß nicht, 10 Jahre gerechnet zum Beispiel, kommt man auch dazu, dass es billiger ist, eine LFP zu kaufen. Und man kriegt natürlich viel mehr Amperestunden in so eine Lithium-Batterie rein. Das heißt, eine Batterie kann ja, in Thomas' Fall sind es, glaube ich, 280 Amperestunden liefern, während so eine typische AGM-Batterie ja so 90 liefert bis 100, so in der Richtung. Das heißt, ich kriege auf der Fläche von einer AGM-Batterie, kriege ich dann die dreifache Leistung ungefähr, also die dreifache Menge gespeichert. Und es sind leichter, ne? Also wenn man es dann ausrechnet.
Und Gewicht. Leichter ist dann das eine Thema, das andere ist auch Ladezyklen oder ich sag mal Haltbarkeit, das ist ja, was du gerade schon angesprochen hast. Wenn man das mal alles, und da gibt es ja Tabellen im Netz, auch von den Herstellern, wenn du das mal einfach hochrechnest, dann ist am Ende trotz der höheren Ausgabe die Lithium-Eisenphosphat-Batterie trotzdem wirtschaftlicher am Ende. Ne? Weil du einfach, du kannst sie viel, viel öfter laden, du kannst sie viel weiter benutzen, also viel tiefer entladen, beziehungsweise viel mehr Strom rausnehmen bei gleicher Leistung zum Beispiel. Und sie ist leichter. Das heißt, am Ende sparen wir sogar noch Sprit oder andere Dinge. Nein, aber es ist, Gewicht ist ja für viele ein Problem. Alle, die an der 3,5-Tonnen-Grenze knapsen, würden sich freuen, wenn sie da ein paar Kilos sparen können. Also, das war ja auch ein Grund bei uns.
Oftmals hier in unserem Lieblingshobby, wir reden ja oftmals von Autarkie und
das auch, genau.
Ich bin immer so ein, ja, also es gibt natürlich verschiedenste Ansätze, wie man Autarkie beschreiben kann. Es gibt natürlich diejenigen, die sagen, ich hätte gerne ein Solarpanel auf dem Dach plus irgendeine Batterie. Ich habe mich jetzt für den Weg entschieden, ich würde es gleich gerne auch noch erzählen, aber ich hatte es auch schon mal erwähnt. Ich habe diese 280 Amperestunden, aber auch nur, weil mein Lieferant nichts Kleineres im Angebot hatte. Jetzt habe ich nun mal diese Batterie, was aber für mich bedeutet, dass ich sehr, sehr lange autark bin, strommäßig zumindest, ohne ein Solarpanel zu haben. Und das reicht mir persönlich, weil ich habe kein Anwendungsgebiet, dass ich eine Woche irgendwo stehe und keinen Stromanschluss habe. Das wird bei mir nie passieren. Ja, und in aller Regel sind es ja bei mir dann die Roadtrips, wo ich dann eh beim Fahren die Batterie wieder auflade, aber ich bin halt mit diesen 280 Amperestunden einfach mal 4-5 Tage strommäßig unabhängig. Und dafür brauche ich dann auch kein Solarpanel mehr. Das ist so bei mir jetzt der Punkt, ne, der mir absolute Sicherheit gibt. Ich muss mir über Strom keine Gedanken mehr machen. Wenn ich mal ein Wochenende in der Eifel oder im Sauerland stehe, dann brauche ich halt keinen Strom.
Im Wintercamping, was wir in der letzten Folge hatten, vielleicht noch ein klitzekleiner Nachtrag, denkt dran, im Winter verbraucht ihr einfach mehr Strom, weil die Heizung einfach arbeitet und dadurch die Lüfter, und das ist hauptsächlich, klar, die Heizung läuft mit Gas, aber die Lüfter ziehen halt.
Genau.
Und da muss man dann, oder da ist die Batterieleistung dann auch schneller mal weg als im Sommer. Deshalb sage ich gerade, im Sommer kannst du auch mal eine Woche stehen, wenn du nicht allzu viel ziehst, aber im Winter weniger, bloß mit deiner Batterie ist, glaube ich, auch im Winter ein paar Tage kein Thema.
Wir haben bei einer LFP-Akku üblicherweise, besteht das ja nicht nur aus dem Akku, sondern es besteht aus dem Akku, dann besteht es aus einem Batterie-Management-System und aus einem Bluetooth-Modul, was halt alles zusammen in einem Gehäuse ist. Das heißt, das übliche Produkt ist ja so, dass es eine Bluetooth-Verbindung ermöglicht auf ein Handy mit einer App, wo man dann gucken kann, wie ist der Ladezustand und wie geht es den Zellen und so weiter. Plus es gibt eine Platine da drin, die für das Laden und Entladen sorgt und für Zellausgleich und was weiß ich, irgendwelche technischen Dinge. Und natürlich der Akku selber, klar, wäre blöd sonst. Genau, das heißt, besteht aus diesen drei drei Komponenten. Also das ist ein bisschen anders als bei einer AGM-Batterie, die halt aus einer AGM-Batterie besteht.
Und genau, und du einfach nur so eine Blackbox hast. Genau,
genau, da ist nur ein Akku,
und da ist nichts. Es sei denn, du schraubst da so wie ihr es oder wie du es gemacht hast. Ich weiß nicht, hattest du das auch, Jan? Auf jeden Fall
ein
Blue Battery genau. Ne? Mhm. Diese Geschichte, wer da mal reinhören möchte, gibt es eine Episode dazu, die ihr beiden ja gemacht habt. Da kann man natürlich auch so eine AGM-Batterie dann auch noch mal so ein bisschen smart machen und dann so ein paar Sachen.
Ja, wobei ein Batterie-Management-System, ja,
nein, zum Beispiel, das hat sie nicht.
Genau, dafür sorgt, dass es nicht tief entladen wird. Ne? Das sorgt der Blue Battery nicht, der zeigt dir dann an, dass du nur noch bei 9 Volt bist oder irgendwie so.
Tastet die Batterie quasi ab. Mhm. Und schaut, was geht rein, was geht raus, was liegen für Spannungen an und etc. Ja,
also genau. Wer es hören will, das war die Episode Nummer 7. Kai. Das ist auf der Webseite dann auch noch zu hören oder im Podcatcher natürlich auch.
Ja.
Wenn man danach sucht.
Der erste Punkt, wo sich Thomas und wir, Jan, unterscheiden, ist der Punkt, wo ist denn die Aufbaubatterie überhaupt untergebracht?
Auch interessant, das ist das Schöne, dass wir drei verschiedene Mobile fahren. Wir können mal drüber sprechen, wo ihr eure Batterien untergebracht habt und beziehungsweise wo ich sie untergebracht habe.
Ich habe sie unter dem Beifahrersitz, da wo auch die normale Batterie war, also die AGM früher war, da habe ich sie drunter. Die hat eine etwas andere Form, ist ein bisschen, also ich habe ja eine 200er, die ist ein bisschen platt geklopft, da ist sie nicht, die ist genau, hat die gleiche Höhe, aber ein bisschen breiter als die 95er AGM, die standardmäßig verbaut war, diese Warta. Und die Montage ist eigentlich relativ einfach, wenn man einmal weiß, wie. Das heißt, der Sitz muss runter, die Drehkonsole muss einmal runter, da muss man ein bisschen aufpassen. Da gibt's noch ein Kabel, was man nicht abreißt, weil das ist die Auslösung, glaube ich, vom Airbag.
Nee, Gurtstraffer.
Gurtstraffer, genau, aber ist auch Sicherheit. Spielt zusammen. Genau, und dann kommt man da eigentlich ganz gut ran, dann kann man die alte raus, die neue rein, und bei mir ist noch so viel Platz, dass ich so einen kleinen, hatte ich schon mal erwähnt, so einen Wechselrichter drin habe, um mal den Laptop damit zu bespielen. Und ich habe das eigentlich so gemacht, dass ich gar nichts groß verlegt habe, sondern der liegt einfach parallel, der ist ausgeschaltet. Da ist mit noch drin eine, ich glaube, 3 Meter Verlängerungskabel, so ein Standard Starkkabel mit Schuko-Stecker. Und wenn ich das dann nutze, greife ich von vorne einmal rein, mache den Wechselrichter an, ziehe mir das Kabel raus, mache die Klappe wieder zu, das sind sozusagen 5 Sekunden, und dann habe ich am Tisch meine Möglichkeit, auch den Laptop mal mit, ach, was hat der,
230 Watt? 230 Volt auf jeden Fall.
Das ist ja der 230 Witz. Volt, aber Wechsel, ich überlege gerade Watt. 300 Watt?
Nee.
Hat, glaube ich, der Wechselrichter.
Ach so, viel mehr hat er nicht. Der Wechselrichter, ja, wahrscheinlich 300 liefert der.
Und der Laptop. Ja, und mein Laptop hat, glaube ich, ja, kommt drauf an, welchen Laptop ich mitnehme. Ich hab da so verschiedene. Wenn ich mit Arbeit unterwegs bin, ist das Laptop ein bisschen größer.
Genau, bei mir ist derselbe Einbauplatz wie beim Jan, wobei das ist ja nicht standardisiert. Wir sind ja bei Wohnmobil, und Wohnmobile sind ja eigentlich alle immer sehr, sehr individuell gebaut. Also man kann ja einen Sunlight nicht unbedingt mit einem Forster vergleichen. Und an der Stelle würde ich einfach, wir gehen gleich nochmal zum Thomas, was auch den Unterschied dann nochmal macht. Aber an der Stelle, wenn ihr es unter den Beifahrersitz einbauen wollt, wo bei mir vorher auch die AGM-Batterie war, dann müsst ihr natürlich gucken, wie viel Platz ihr da habt. Ja, also die Sitzkonsole hat eine bestimmte Breite, und die ist so breit, wie sie breit ist, und das kann man auch nicht ändern.
Jedenfalls auch die Höhe nicht. Kann man nicht wirklich ändern.
Ja, genau. Also da muss man einmal gucken, und ich würde sagen, also ich konnte es jedenfalls nicht messen, indem der Sitz noch drauf war, sondern ich musste den Sitz erst runter machen und dann konnte ich es erst messen. Das ist aber kein, wie du schon gesagt hast, kein Wunderwerk. Also 6 Torx-Schrauben plus dieses Kabel abmachen. Das ist auch nicht dramatisch, das Kabel abzumachen.
Das ist ein Stecker.
Ist ein Stecker, genau. Mal hinterher wieder dran machen, wäre ganz gut. Das muss man nachmessen. Aber es geht natürlich nicht allen so, dass sie da so exakt nachmessen müssen. Nicht wahr, Thomas?
Genau. Es ist eine Ausnahme, dass ich mal von einem Kastenwagen berichten kann, dass ich mal überhaupt gar keinen Platzproblem habe, zumindest bezüglich dieses Themas. Also ich meine schon, dass es auch Kastenwägen gibt, wo auch die Aufbaubatterie unter dem Vordersitz montiert ist, genau wie bei euch. Aber wie du es gesagt hast, es ist so individuell zu betrachten, dass die Hersteller das alle irgendwie anders machen. Und bei meinem Weinsberg-Kastenwagen hat man sich dazu entschieden, die Aufbaubatterie hinten quasi in der Heckgarage. Also man muss sich vorstellen, wenn man den Kastenwagen hinten steht und ich sehe das Bett, das Lattenrost, auf der linken Seite unterm Lattenrost sitzt die Elektronik, also in so einem Holzboden. Und soll man sagen, auf der rechten Seite ist ein bisschen wie abgemauert, ist quasi der Wassertank. Dann habe ich halt Heckgarage und auf der linken Seite ist auch so ein bisschen mit Holz abgetrennt, ist dann eben die Elektronik und darunter ein sehr, sehr großzügiges Fach, wo die Aufbaubatterie drin sitzt und auch noch weiterer Stauraum wäre. Da ist so ein Fach, so ein Deckel, den kann man abnehmen und das ist ja relativ schwer zugänglich. Da könnte ich noch andere Sachen unterbringen, aber da ist eben unter anderem die Aufbaubatterie untergebracht, die einfach überflüssig viel Platz hat. Die ist dann gesichert mit zwei Schienen, damit die nicht hin und her rutscht und ist dann einfach nach oben zur Elektronik verkabelt. Also ja, der Jan hat eine Frage. Bitte, Jan.
Wir reden ja gerade über die Stellen, wo Batterien sind. Mhm. Jetzt sind die ja immer, oder nicht immer, aber viele unterschiedlich. Du hast gesagt, du hast sie hinten links, vielleicht haben sie manche hinten rechts.
Genau.
Wir haben sie vorne, also Axel und ich jetzt zum Beispiel. Woher weiß denn die Feuerwehr, wo in einem Wohnmobil Gas ist und Strom ist und wo die dicken, fetten Batterien liegen und wo sonstige Gefahrenquellen sind, wenn mal ein Unfall wäre? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht?
Wir haben ja alle YouTube-Videos gesehen. Wir wissen ja, dass es solche Karten gibt. Ja,
die Rettungskarte. Habt ihr sie denn schon installiert?
Ich habe tatsächlich, und da nochmal ein kleiner Hint hier an unseren lieben YouTube-Kollegen Markus von Fan4Van, der hat hier mal ein Video dazu und hat auch darauf verwiesen, dass es tatsächlich viele Wohnmobilhersteller gibt, die Rettungskarten zum Download anbieten. Mhm. Jan nickt, der weiß nämlich, der hat nämlich gut lachen, weil Sunlight das nämlich anbietet. Ich habe auch gesucht, allerdings mein Hersteller bietet das nicht an. Das heißt, man müsste die individualisieren, man müsste sich was runterladen und die irgendwie selber anpassen.
Ja, also ist auch kein Hexenwerk. Man muss ja nur grob zeichnen, wo sind die beiden Gasflaschen, wo ist die Batterie, wo ist die Starterbatterie, wo sind die Airbags, das glaube ich noch verzeichnet und so ein paar Sachen. Das kann man selbst könnte man handschriftlich machen, sinnvollerweise dann die Rettungskarte unter die Sonnenblende vom Fahrer oben.
Das ist natürlich ein guter Hinweis auf jeden
und
Fall.
Und ich habe mir noch Aufkleber besorgt. Habe ich übrigens für alle unsere Autos inzwischen gemacht und den Aufkleber vorne an der Windschutzscheibe Außenrettungskarte an der Sonnenblende.
Damit die Feuerwehr sofort weiß, okay.
Genau, das nur als Hinweis, wo wir gerade über Platzierungen sprechen.
Suchen und finden.
Auch nochmal die Aufforderung, macht es einfach, das macht es der Feuerwehr leichter, wenn da mal was ist. In der Hoffnung, dass es nie notwendig sein wird. Natürlich.
Okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir vorher, also wir hatten alle drei vorher AGM-Batterien in unseren Wohnmobilen, dann haben die üblicherweise so daumendicke Pole. Und an diesen Polen ist dann üblicherweise so eine Klemme angeschlossen, wo dann das Kabel dran ist. Ein Hinweis an der Stelle, das kann so sein, dass eure LFP-Batterie auch so dicke Pole hat. Je nachdem, welcher Hersteller und welches Modell und so weiter. Es kann aber auch sein, dass das anders ist. Also es kann auch sein, dass es zum Beispiel so ein Schraubgewinde M8, kennt man vielleicht so von normalen Schräubchen. Also dann müsst ihr gucken, ob ihr das da dran kriegt. Oder ihr müsst euch Adapter besorgen. Es gibt natürlich Adapter von M8 auf diese dicken Pole. Denn eins ist ja klar, diese Batterien, so haben wir sie ja auch benutzt, werden als sogenannter Drop-in-Ersatz verkauft. Das heißt, alte Batterie raus, neue Batterie rein, fertig. Also so haben wir es ja auch alle drei gemacht. Wir haben nichts umgebaut oder irgendwie wahnsinnig neue Kabel verlegt oder irgendwas Wahnsinniges getan, sondern wir haben einfach nur die alte Batterie ausgebaut, neue Batterie ein, fertig. So. Da muss man einmal nochmal gucken, ob man dann die bestehenden Kabel da überhaupt dran kriegt. Das einfach nochmal so als Hinweis, weil es einfach ärgerlich ist, wenn man alles rausgebaut hat und dann feststellt, oh, guck mal, M8.
Und am nächsten Morgen losfahren will.
Richtig.
Das wäre dann ganz toll. Ja. Also bei mir war es tatsächlich so, auf der Batterie waren, glaube ich, diese Adapter. Also die hatte die dicken Pole und an der Lithium waren die M8 und ich konnte die einfach abnehmen von diesem Adapter und auf die M8 stecken und wieder festdrehen. Mhm. Ich meine, so wäre es gewesen.
Also bei mir war es so, ich hatte ein zusätzliches Kabel benutzt für den Blue Battery. da brauchte ich ein zusätzliches Kabel und das Kabel hatte tatsächlich so einen Polanschluss und das passte dann nicht an die M8 Lithium-Batterie. Mhm. Ist nicht so schlimm gewesen, weil ich hatte Zeit und wollte auch nicht am nächsten Tag los. Also insofern. Wir haben drei verschiedene Batterien im Einsatz. Ich fange jetzt mal mit dem kleinsten an, das ist nämlich meine. Meine hat 100 Amperestunden. Und Jan hat schon gesagt 200, Thomas 280. Ist jetzt.
Angeber.
Ist jetzt mehr besser?
Nein.
Nicht.
Also ich muss mich ja da, ich versuche mich ja permanent zu entschuldigen.
Sehr gut.
Für meine angeberischen 280 Amperestunden. Dann dränge ich mich einfach mal vor. Wolltest du ja beginnen, aber ich muss mich einfach vordrängen, weil ich mich direkt entschuldigen möchte. Also ich habe mich ja für eine Variante entschieden, ich hatte es ja auch schon mal erwähnt, eine Selbstbauvariante. Ich habe mir tatsächlich eine Lithium-Batterie selber zusammengebaut aus einem Bausatz eines Herstellers. Das hatte natürlich auch Kostengründe. Also im Grunde genommen war es eine Kombination aus Leistung, die mir geboten wurde, die gegenüberstand zu einem gewissen Budget, was ich dafür investieren musste. Und das war für mich sehr schlüssig. Also ich habe für diese 280 Amperestunden halt in Anführungszeichen weniger bezahlt als bei einem anderen Hersteller für deutlich weniger Amperestunden. Und das im Zusammenspiel damit, dass ich echt Lust hatte, mir das zusammenzubauen, weil das hatte so ein bisschen was von, ich habe euch das ja auch schon mal gesagt, so ein bisschen was von Fischertechnik früher, ja, du kriegst so irgendwie die einzelnen tatsächlich, also nochmal für die Hörer, die es noch nicht gehört haben, einzelnen Zellen, in dem Fall vier Zellen, du kriegst so eine Art Spanngehäuse, also es wird nicht komplett verbaut, also man sieht schon auch noch die Zellen, aber es wird halt mit einem Gehäuse zusammengespannt, weil diese Zellen natürlich zusammengedrückt werden müssen. Es sind diese ganzen Verbinder dabei, die Kabel, das Batteriemanagementsystem, was außen nochmal anmontiert wird. Es ist ein Temperatursensor dabei, den man dann selber auch an die entsprechende Position verlegen muss. Es ist ein Bluetooth-Modul dabei, was man selber anschließen muss. Es sind die die Kabel zur Zelle, wie sagt man, du hast das eben, mir fällt gerade der Begriff nicht ein.
Zum Zellabgleich.
Nicht-Synchronisation, ja genau, du weißt, was ich meine. Es ist alles dabei, dass man das alles selber zusammenbauen muss und es ist trotzdem kein Hexenwerk. Es ist eine super geniale deutschsprachige Anleitung dabei, die man Step für Step abarbeitet und klar, Haftungsausschuss, wir hatten es gerade schon, man sollte es vielleicht doch nur tun, wenn man so ein bisschen Ahnung hat von Elektrik. Ich habe nun mal auch einen technischen Beruf, also deswegen habe ich es mir zugetraut. Und dann hat es aber irgendwo Spaß gemacht und deswegen diese hohe Amperezahlstunden. Nochmal zurück zu deiner Frage. Mir hätten wahrscheinlich auch 100 Amperestunden gereicht irgendwie. Nur der Hersteller bot, und ich glaube, das ist auch immer noch so, ich habe die Seite nämlich jetzt noch offen, die kleinste Variante beträgt halt 280 Amperestunden. Es geht dann bei denen direkt weiter mit 560 Amperestunden.
Was dann einfach das Doppelte ist, die doppelte Anzahl Zellen. Also das sind dann acht Zellen.
Genau, die arbeiten mit 8 Zellen dann. Das ist dann doppelt so lang, dieser Bausatz. Das macht dann vielleicht jetzt für Wohnmobile, da reden wir aber vielleicht auch über Schiffe oder was weiß ich. Da gibt es vielleicht noch andere Anwendungsbereiche.
Solarspeicherung, also das, die könnte ich dir jetzt.
Ja, zum Beispiel. Wäre möglich. Aber ihr versteht, was ich meine. Ist so diese Batterie, die hat ein Ausmaß, die kaum größer ist als eine handelsübliche Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Bisschen größer schon, da kommen wir gleich noch drauf, warum der Axel sich nicht dafür entschieden hat. Aber auch nur einen Tacken größer und vielleicht auch nur einen Tacken schwerer, aber dafür halt ja mehr Speichermöglichkeit für mehr Strom. Hm. Das war der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe.
Genau, du hast ja auch schon gesagt, du hast im Prinzip so den Anspruch, du möchtest mal mehrere Tage autark stehen können. Also wir reden jetzt vielleicht eher über Sommer als Winter. Wir haben ja schon darüber geredet, dass wir eigentlich nicht so einen Wahnsinns-Winterurlaub machen. Wir beiden, Thomas und ich.
Noch nicht.
Und auch nicht zusammen. Genau. Und insofern hast du den Anspruch, im Sommer irgendwie mal mehrere Tage irgendwo stehen zu können und dir um den Strom keinen Gedanken zu haben. Ich habe halt natürlich genau das Gleiche für mich bedacht, so. Also was mache ich mit dem Wohnmobil? Und ich habe es, glaube ich, auch schon sehr häufig in dem Podcast hier erwähnt, dass bei mir der begrenzende Faktor nicht unbedingt der Strom ist, sondern die Kassettentoilette. Ja, also die Kassettentoilette ist bei uns der begrenzende Faktor. Wenn da 5 Leute draufgehen, dann ist die einfach deutlich schneller voll, als wenn das nur 2 Leute benutzen. Da macht auch kein Wurstfänger sozusagen
Wurstfänger? Eine Variante? Oder die Ersatzkassette wie beim Jan?
Gut, damit könnte man es halt nochmal verdoppeln, ist klar. Aber ich sag mal so 2 Tage, dann muss es irgendwo hin. Klar, Strom ist nochmal was anderes. Also man kann natürlich auch auf Stellplätzen stehen, wo man einfach keinen Strom hat, wo man aber Kassettentoilette entleeren kann. Also so gesehen kann das schon Sinn machen für einen. Aber es ist ja einfach eine Geldsache. Ne? Also wenn man jetzt der Bausatz, den du da, das kommen wir gleich noch drauf, aber er hat noch einfach einen Preisvorteil. Aber wenn man eine normale Batterie vergleicht, eine 100 Ampere-Stunden Batterie kostet ungefähr die Hälfte von einer 200 Ampere Stunden Batterie. Also über den Daumen, ne? Vielleicht ein bisschen Preisabschlag, aber so im Groben und Ganzen kann man so rechnen. Und ich habe für mich einfach überlegt, was brauche ich da, und ich habe für mich eben keinen Anwendungsfall gesehen. So, das wollte ich einfach erläutern. Ich habe eine 100 Ampere-Stunden Batterie gekauft, weil ich denke, damit kommen wir aus. So. Und ich wollte.
Du hast ja schon mal die Leistung oder die mögliche Entnahmemenge verdoppelt gegenüber der AGM. Also von daher hast du ja schon mal gewonnen. Und Gewicht gespart.
Und Gewicht gespart.
Geld ausgegeben.
Und Zyklen und tralalala. Genau. Und es hält viel länger und so weiter. Genau. Aber grundsätzlich, ich habe halt für mich überlegt, soll es 200 oder mehr sein, und ich habe eben für mich entschieden, ja, kann komplett, ist eine individuelle Entscheidung, das wollte ich einfach sagen. Also das müsst ihr einfach für euch überlegen.
Ja.
Was ist euch da wichtiger, das Geld oder die Autarkie? Und das muss man halt für sich bewerten. So.
Also bei mir ist es einfach so, es ist ja schon eine Weile her, und die Preise haben sich tatsächlich schon wieder drastisch geändert, wie so bei so vielen Dingen. Moment,
oder?
Ja, aber wenn ich das jetzt richtig betrachte, würde ich jetzt bei meinem Bausatz für das Geld, was ich da jetzt heute für hinlegen würde, würde ich jetzt halt bei einem anderen namhaften Hersteller für eine fertige Batterie 200 Amperestunden bekommen. Sorry. Und ich habe halt eben dann 280 Amperestunden. Da denke ich mir immer, okay, haben ist schöner als brauchen. Es kann nicht schaden, ne? Das ist so.
Ja, wobei, wir kommen nachher nochmal zu einem Nachteil, aber genau,
ja,
im Prinzip ist das richtig so, ja.
Aber ich gebe dir nochmal recht, ich hätte mich auch für eine kleinere, ich hätte mich sehr gefreut, wenn dieser Hersteller gesagt hätte, ich biete hier auch eine 150 oder 200 Amperestunden Bausatz an, der vielleicht so noch ein bisschen leichter ist, wo man noch ein bisschen Gewicht ist ja immer bei mir auch ein Thema, noch sparen kann, und weil ich das auch nicht unbedingt gebraucht hätte. Da gebe ich dir recht. Ich habe jetzt, obwohl wir jetzt diesen Norwegen-Trip gemacht haben, wo wir ja auch im Grunde genommen jeden Tag immer wieder unterwegs waren, habe ich das natürlich noch nicht ansatzweise ausgenutzt. Ne? Da muss man auch mal ehrlich sein. Ich warte einfach noch auf den Tag, wo ich wirklich mal mehrere Tage irgendwo stehe und wo die Batterie mal an ihre Grenzen kommt. Dann, das wäre eigentlich mal schön zu sehen.
In der Algarve.
Sagen noch nicht.
3 Wochen.
Ja.
Ja. Freistellplatz. Genau. Vielleicht kommen wir nochmal zu dem Punkt, was du angesprochen hast. Ich fand das ziemlich spannend. Also es gibt im Prinzip ja so, ich sag mal einfach mal 3 Stufen. Es gibt die Stufe, ich kaufe eine fertige Batterie. Dann gibt es das, was man vielleicht erstmal denken würde, der Thomas ist total wahnsinnig, da so einen Bausatz zu kaufen. Und dann gibt es noch die noch wahnsinnigere Stufe. Man kauft nämlich keinen Bausatz, sondern man kauft einfach vorzugsweise direkt in chinesischen Shops direkt die Akkus und Batteriemanagement-System, und die haben auch meistens dieses Bluetooth-Modul dann dabei. Also man kauft sich die Einzelteile und lässt sich die schicken, das dauert dann ja so 6 bis 8 Wochen, und dann kommen die irgendwie an oder auch nicht. Das ist da so ein bisschen Glücksspiel, und dann weiß man auch nicht so unbedingt, was mit den Zellen ist. Also es gibt eben Shops, die verkaufen gute Zellen, es gibt welche, die verkaufen schlechte. Also das ist dann nochmal eine Ecke billiger als das, was du für deinen Bausatz gezahlt hast. Aber eine ganz kurze Sache bei dem Bausatz, das vergesse ich dann nämlich gleich wieder. Es gibt einen anderen Verkäufer von Bausätzen, also den wir jetzt nicht erwähnen werden. Und der verkauft wohl 320 oder 330 Amperestunden Bausätze. Und der Witz ist, es gibt aktuell keine 320 oder 330
Amperestunden Bausätze. Also nicht lieferbar.
Nee, es gibt die Zellen nicht. Also die Zellen, das ist einfach Fake. Ne? So,
Ach so, okay.
Wo ihr das auch schon mal bei anderen Sachen vielleicht gesehen habt, es gibt einfach international gesehen Shops aus dem asiatischen Bereich, die verkaufen einfach Quatsch. Ja, das ist einfach, Leute freuen sich dann, wenn sie dann noch größer gekauft haben. Aber das, was du gesagt hast mit 560, haben wir ja schon gesagt, sind dann einfach 2x4 Zellen. So.
Genau.
So skaliert das, aber es skaliert halt nicht so, dass die Zelle an sich, also vier Zellen zusammen, dann mehr Amperestunden, also mehr Speicherkapazität haben. Also seid da ein bisschen vorsichtig, das heißt nicht, dass es immer, es kann ja auch Fortentwicklungen geben und so weiter, aber ja, was soll ich sagen? Kann auch eben Fake sein, ne? Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also diese drei Stufen gibt es und du hast dich ja für die mittlere Stufe entschieden, ne? Also warum hast du es nicht
genau
direkt, bei AliExpress in China alles die Einzelteile gekauft?
Tatsächlich habe ich mir da auch Gedanken zugemacht. Ich habe nämlich angefangen, irgendwann YouTube-Videos zu schauen. Genau. Und da gibt es, ich weiß nicht, Axel, ob du es noch auswendig weißt, wer der YouTuber war.
G8N.
Ja, guck mal. Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe diese Videos auch geschaut und ich fand die auch sehr schlüssig und auch sehr seriös. Also ich glaube, der hat das schon ganz gut gemacht und er wusste auch, wovon er spricht. Und habe auch kurz überlegt, ob ich das mache. Aber wie du es gesagt hast, ich habe der Sache nicht getraut, diese Quellen der Zellen, ob man dann da irgendwie was bekommt, was einem dann am Ende dann auch weiterhilft. Und ich kann es dir nicht mehr sagen, warum, aber man fängt ja an zu googeln, man fängt an zu suchen und ich bin dann über diesen Hersteller gestoßen. Ich glaube, wir hatten es am Anfang erwähnt, wir machen hier keinerlei Werbung, weil wir nämlich von nichts, von niemandem irgendwas bekommen oder Rabatte oder sonst was. Also wir dürfen auch hier Herstellernamen nennen. Es ist also absolut, hat nichts mit Werbung zu tun. Es ist alles unser Privatvergnügen. Wir haben das alle aus eigener Tasche in vollstem Umfang bezahlt. Deswegen dürfen wir das hier alles frei erzählen. Also ich habe mich für den Hersteller lifepo.de, also ne, Lithium, genau, Eisenphosphat.de könnte man es jetzt übersetzt sagen, entschieden nach Recherche und ich muss sagen, ich hatte einen Glücksgriff. Es war wirklich Glück. Ich war auch ein bisschen skeptisch am Anfang. Es gab wenig Bewertungen und es war für mich wenig nachvollziehbar, ob das auch wirklich seriös ist. Bin aber positiv überrascht worden und bin belohnt worden mit ja, absolut Top-Qualität. Also die Zellen, die liefern, die sind von denen schon balanced, die sind also schon ausbalanciert, werden die geliefert. Da gibt es auch Protokolle dazu, die werden dazu geliefert. Und ja, dann entsprechend war mir wichtig, und das war ja, glaube ich, worauf die Frage hinauszielte, mir war wichtig, dass ich irgendwie so alles schlüssig zusammen habe, dass ich mir nicht noch Gedanken machen muss um ein Gehäuse. Das war ja auch bei diesen YouTube-Videos zu sehen. Dann haben die angefangen, da irgendwelche Holzgehäuse drum zu zimmern und die vielleicht mit Gewindestangen zusammenzuziehen. Solche Sachen, ja. Das sind dann Eigenkonstruktionen. Das war mir alles zu wild. Und ich fand sehr smart bei livepo.de, dass die da eben diese, Gehäuse, also diese, sag mal, diese Spangen rechts und links mit diesem Band, mit diesem Spannband, dass sie das alles mitliefern, dass das alles so schlüssig zusammenpasst und dass ich mir nicht noch Gedanken darum machen muss und dass das passende Batteriemanagementsystem dazu passt, was dabei ist, etc. Ja, deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden. Ich war nicht gewillt, mir noch eigene Gedanken machen zu müssen über irgendwas, wie was zusammenpasst und ich wollte alles aus einer Hand haben. Genau, jetzt nochmal abschließend einmal, jetzt fragt sich vielleicht jemand, ja, wie groß war denn jetzt der Aufwand? Also ich kann das beziffern in Zeit, ich würde mal sagen, es dauerte halt keine Stunde so. Ne? Wenn du deine Sachen hast, hast du die in nicht einer Stunde, hast du die irgendwie zusammengebaut. Jetzt war bei mir allerdings noch so eine Isolationsplatte, die fehlte. Da sind noch solche Isolationsplatten, die zwischen die Zellen kommen. Da war eine zu wenig dabei. Übrigens auch halt auch ein Zeichen von einem guten Service, kurz angeschrieben. Und das ging sofort in die Post und war drei Tage später war diese fehlende Gummimatte in der Post. Das ging dann ruckzuck. Aber in Summe wären es vielleicht wie gesagt, 60 Minuten gewesen. Dann hast du das Ding zusammengebaut und dann hast du halt eine fertige Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Hm.
Jetzt, der geneigte Hörer denkt natürlich jetzt, okay, wenn der Axel doch der Letzte war, dann wusste der doch vielleicht vom Thomas, dass der das so gemacht hatte. Der wusste vom Jan. Mhm. Und warum hat das jetzt so gemacht wie der Jan? Wollte der denn kein Geld sparen? Oder? Also was mich letztlich von der Batterie abgehalten hat, die passt nicht unter die Ducato-Sitz, also passt nicht in die Konstruktion von der Sitzkonsole. Mhm. Die ist, glaube ich, 2 oder 3 Zentimeter zu breit. Mhm. Wahrscheinlich gibt es dafür eine Lösung. Also man kann wohl Dinge anders anbauen als ursprünglich
das Batterie-Management-System meinetwegen könnte vielleicht woanders sitzen. Genau, das ist nämlich noch außen an diese Kunststoffwange dran geschraubt. Mhm. Mag sein, dass man das vielleicht noch irgendwie anders setzen könnte. Ja.
Ist aber kein Standard von dem Hersteller, sodass ich mich dann eben für den Werbemarkt-Dominator entschieden habe, für den der Jan sich auch entschieden hat, nämlich für so eine Liontron-Batterie. Was natürlich
stößt man ja auch zwangsläufig drüber.
Kann man eigentlich nicht übersehen. Ne? Also auch auf der auf dem Caravan-Salon waren die auch nicht zu übersehen. Ein Punkt, den ich nochmal ansprechen will, ist, wenn man jetzt vielleicht denkt, naja gut, also irgendwas da, der Thomas mit seinen Zellen da aus China und so und das BMS da aus China und so, das ist ja alles irgendwie nicht das Richtige. Kann man vielleicht so sehen, aber dann wird es sehr, sehr eng, weil ich glaube, es gibt gar keine deutschen Zellen oder europäische. Also ich glaube, die kommen immer aus China. Diese Batterie-Management-Systeme kommen üblicherweise auch aus China. Und beim Gehäuse weiß ich es jetzt nicht, aber ich glaube, das ist auch irrelevant, wo das Gehäuse herkommt. Also letztlich kommen die Zutaten auch bei Liontron aus China und werden eben einfach auch in China zusammengebaut und dann eben unter der Marke verkauft. Das ist also made in Germany. In dem Sinne gibt es da, es gibt wohl einen Hersteller, der da so mitwirbt, der baut dann chinesische Zellen mit einem Batterie-Management-System aus China in ein Gehäuse aus China in Deutschland. So, aber ob das jetzt die Sache wirklich besser macht, also man entkommt den chinesischen Komponenten nicht, das wollte ich damit sagen. Also die sind trotzdem alle aus China. Ja.
Genau. Ich bin da ja auch skeptisch gewesen, gar keine Frage. Absolut. Absolut. Aber du hast es eigentlich genau auf den Punkt gebracht. Also da muss man sich nichts vormachen und jetzt könnte man sagen, okay, bei so einem großen namhaften Hersteller habe ich ja dann auch irgendwie meine Sicherheit, meine Garantie. Aber das ist hier bei meinem Hersteller auch, ich habe das gerade nochmal aufgerufen, der bietet halt auch 3 Jahre Garantie an und gehen wir jetzt mal davon aus, dass das Ding nicht abfackelt. Wir hatten das Thema ja eben schon. Es ist keine Lithium-Batterie im klassischen Sinne. So eine gewisse Sicherheit, Sicherheitsgefühl hat man schon. Und man sollte nur nochmal, sollte schon wissen, was man tut. Man sollte das vielleicht nur machen, wenn man so ein bisschen Ahnung von Technik hat. Wenn man sich sowas da selber zusammenbaut und was du auch gerade sagst, das muss dann auch angeschlossen werden, da muss man gucken, ob das dann auch passt von den Anschlüssen her. Sollte man vielleicht nur tun, wenn man da so ein bisschen Plan von hat.
Ja, bei der Herstellergarantie, das gab es auch schon vor 10 Jahren oder so mal bei Solarmodulen. Ich sag mal, wenn da wirklich was kaputt ist oder ein Serienfehler oder so, dann ist die Firma, die dahinter steht, halt einfach ruckzuck insolvent. Ja? Also da muss man sich jetzt vielleicht für individuelle Probleme, dass einzelne Sachen kaputt gehen, okay, aber wenn das jetzt in Masse.
Wenn man eine Zelle jetzt zum Beispiel mal aufgibt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn es den Hersteller dann noch gibt, wovon wir jetzt mal einfach ausgehen, dass man dann aber schon auch Ersatz bekommen könnte, das glaube ich schon.
Ja.
Oder das BMS versagt oder wie auch immer.
Genau, das sind ja einfach gesetzliche Gewährleistungssachen, Ansprüche. Ja. Jetzt Liontron, die haben so eine Garantieurkunde, die man sich runterladen kann, das habe ich auch gemacht. Aber wie gesagt, Liontron ist eine relativ kleine GmbH und wenn da jetzt in Masse was passiert, dann würde ich denken, dann sind die einfach insolvent, auch wenn ich das jetzt nicht genau behaupten kann, aber glaube, die verkaufen so viele Millionen weiß ich nicht, aber wahrscheinlich Hunderttausende von diesen Batterien. Wenn das jetzt einen Serienfehler gibt oder was, dann sind die einfach weg. Genau. Ich hab einen weiteren Punkt. Wie gesagt, es ist ja so ein Drop-in-Ersatz. Man kann es einfach austauschen und es funktioniert auch sofort. Und dieses Batteriemanagementsystem verhindert ja ganz viele Dinge, nämlich, dass da zu viel geladen wird, zu wenig geladen wird oder zu viel entladen wird. So, dass er, das verhindert ja die schlimmsten Sachen, aber die schlimmsten Sachen verhindern bedeutet ja nicht, dass ich am Optimum operiere. Und habt ihr was am Ladegerät gemacht? Also habt ihr das irgendwie ausgetauscht oder umgestellt oder was?
Umgestellt. In aller Regel, genau, haben die Ladegeräte ja einen Dip-Schalter für die Ladekurve, die man dann einstellen kann. Da sollte man sich dann erkundigen, was das Ladegerät für Optionen hat. Bei mir war es ein dreistufiger Dip-Schalter. Und da habe ich mich dann erkundigt und den entsprechend umgestellt. Und angeblich soll dieses, oder es ist ja so, dass das Ladegerät auch Lithium-Batterien laden kann.
Egal, welche Stufe du benutzt, es lädt immer die Batterie.
Es lädt immer, es stimmt, aber weil du gerade sagtest, das Optimum, ne? Optimum einer Lithium-Batterie auszunutzen, sollte man sich schon mit der Ladekurve auch ein bisschen beschäftigen und die entsprechende Einstellung auswählen.
Ja, bei mir stand, der stand ja auf AGM und ich glaube, die Empfehlung war, dass ich den auf Blei umstelle, weil die irgendwie die gleiche Entspannung haben oder irgendwie sowas.
Genau.
Das war das, was ich umstellen musste oder sollte und das habe ich gemacht und ja, läuft.
Genau. Ich habe das tatsächlich am Anfang nicht gemacht, die einfach angeschlossen, man ist ja neugierig. Ich habe ja den Vorteil, dass es bei mir am Haus steht, das heißt, ich kann da Strom an- und ausschalten, wie ich will. Und dann habe ich mir das angeguckt und stundenlang war die bei 99%, da kam auch nichts dazu. Also meine Bluetooth-Modul sagte, dass
die App hat das gesagt, ne?
Die App hat gesagt, genau. Die Batterie ist bei 99%. Und die lud also munter mit ungefähr 300 Watt. Ja, 300 Watt rein, aber es passierte nichts. Also es wurde nicht von 99 auf 100 oder sonst irgendwas. Dann habe ich mich genau wie ihr da auch ein bisschen mit beschäftigt und festgestellt, okay, es gibt eigentlich bei den Bleibatterien gibt es eigentlich drei Phasen, in denen die laden. Das ist erstmal so die normale Ladephase. Die wird bei einigen Systemen eben mit Bulk beschrieben, mit dem englischen Wort. Und dann erreichen die irgendwann eine bestimmte Spannung, die sogenannte Absorptionsspannung. Und ab dieser Absorptionsspannung ändern die das Ladeprogramm, also die Ladegeräte, die wir drin haben, also die 230 Volt, 12 Volt Ladegeräte, die ändern dann das Ladeprogramm, laden dann zum Beispiel 4 Stunden mit der gleichen Spannung, also zum Beispiel 14 Volt oder was, aber mit abnehmendem Strom, also immer weniger Ampere. Bis sie dann nach diesen 4 Stunden dann in so eine Ladeerhaltungsphase übergehen, die dann auch Float heißt, zum Beispiel bei den Victron Energy Sachen von Ladebooster und so weiter. Da wird das dann so angezeigt, wenn man das dann per Bluetooth guckt. Genau. Und ihr habt es genau richtig beschrieben, diese Absorptionsspannung, die da erreicht werden muss, die ist nämlich bei den AGM-Batterien 14,8 Volt. Und 14,8 Volt erreicht aber eine LFP-Batterie gar nicht. Und das genau erklärt nämlich diesen Fall, den ich hatte. Lädt mit 300 Watt munter weiter, Klammer auf, das ist diese Bulk-Ladephase, ne? Also volle Pulle. Es passiert aber nichts. Das BMS verhindert, dass da irgendwas kaputt geht. Also es geht nichts kaputt, es ist halt einfach nur Energieverschwendung. Und, aber
wo geht die Energie hin? Die kann
Wärme.
Genau.
Also du kannst es als Heizung betrachten, aber
ja. Also es ist wirklich ein Verbrauch da, ja?
Das hatte ich aber bei mir auch. Also ich hatte das Äquivalent zum Achse. Okay.
Ich kenne es nicht. Also von daher weiß ich nicht. Ich habe es aber auch nie gemessen.
Kannst du ja mal zurückstellen und dann, nein, also Spaß.
Dass du auch im BMS siehst, da fließt ständig Strom, obwohl die schon lange voll sein müsste.
Genau. Und diese Bleibatterien im Sinne von, nicht nur im Sinne von AGM, sondern wirklich als diese eigentlich in einfachen Bleibatterien, die haben eine Absorptionsspannung von 14,4 Volt, habe ich einer Webseite entnommen. Und das ist genau auch ungefähr die Absorptionsspannung, die so eine LFP erreicht, so ein LFP-Akku. Und das passt dann zusammen, 14,4 Volt. Also es ist eigentlich nur hinterm Komma irgendwie was. Man denkt, naja, kann ja keinen Unterschied machen. Aber doch, es macht einen Unterschied, 14,4 zu 14,8 Volt. Und dann geht das Ladegerät nämlich auch in diese Absorptionsphase über und schaltet dann auch irgendwann in die Ladeerhaltungsphase. Das ist so der Unterschied jetzt. Genau, also schaltet auf Nassbatterie, Bleibatterie oder PB Float, stand bei mir im Datenblatt. Ich habe so ein
PB ist übrigens Plumbum.
Plumbum, Blei, genau.
Blei.
Ich habe so ein NE287 Ladegerät, Nord Elektrika oder so ähnlich ist, heißt der Hersteller. Glaube, dass das nicht so unverbreitet ist. Also glaube ich auch, ihr habt wahrscheinlich welche von Schaut oder so, ne? Deutscher Hersteller wahrscheinlich.
Ja. So ein Block halt mit allem drin.
Und mein Ladegerät kann halt 21 Ampere Ladestrom liefern. Genau, 21 Ampere-Stunden und da komme ich so ein bisschen, ich habe ja vorhin gesagt, irgendwie, ja, Thomas, 280 Ampere-Stunden muss nicht immer ein Vorteil sein. Da kommen wir nämlich jetzt drauf, weil das nämlich nach Adam Riese und Eva Zwerg, das ist nämlich der Unterschied. Also bei mir ist nach 5 Stunden voll, ne, 21 Ampere und 100, so grob über den Daumen, so nach ungefähr 5 Stunden voll, bei dir nicht.
Wenn du von einer Komplettladung ausgehst.
Genau.
Ja, dafür muss der Thomas aber erstmal 7 Tage irgendwo stehen.
Ich komplett wollte gerade sagen, also jetzt gehen wir davon aus, dass meine Batterie sich eh nie zur Hälfte entleert.
Genau, dann als wenn ich jetzt BWLer wäre, würde ich natürlich sagen, da hast du auch völlig falsch investiert. Aber genau, ja. Also wenn du die leer machst, dauert es lange, bis sie voll ist. So, das kann man einfach sagen.
Genau, das ist richtig, aber geh davon aus, dass sie nie leer ist. Das ist dann wiederum der andere Punkt, ne? Mhm. Es ist ja ähnlich wie bei einem Wasserbehälter, wenn ich einen 200 Liter Tank hätte, aber ich verbrauche halt immer nur 100 Liter, dann habe ich halt immer noch 100 Liter drin.
Aber da macht ein 200 Liter Tank keinen Sinn, so richtig.
Nein, du verstehst, was ich meine, ne? Und mit Wasser, klar, das kann man jetzt auch nicht vergleichen, weil ich würde ja kein Wasser so lange im Tank lassen, aber nur mal so als Beispiel, ne? Und ich lade meine Batterie ja nie komplett von 0 auf 100%, weil die in aller Regel immer noch 60% gefüllt ist, so, sozusagen.
Was ich sagen wollte, ist, wenn man wirklich 280 Ampere-Stunden nutzen will, weil man Wechselrichter mit Kaffeemaschine,
dann sieht's und anders
Waschmaschine
aus. Genau.
Und
genau.
Keine Ahnung.
Wenn ich jetzt mit dem Föhn arbeite etc., ja.
Genau, dann muss ich natürlich im Prinzip auch überlegen, ob so ein 21 Ampere Ladegerät eine pfiffige Sache ist, weil da muss ich schon auch lange rumstehen oder lange fahren, lange rummüllern. Ne? Ja. Das ist da die Alternative.
Ja, das stimmt. Ja.
Bis ich wenn das
die
Ding
wirklich, voll hab. Wenn ich die wirklich leer sauge, dann brauche ich auch entsprechend lange. Und
die Wohnmobile, die jetzt so richtig, oder die, ich sag mal die großen, die Liner, die dann nicht nur 280 Ampere drin haben, sondern viermal die Batterie da hinten stehen haben in der Garage. Die haben in der Regel ja auch ein komplett anderes Elektriksystem da
drin,
so einer, ich sag mal, Vorrangschaltung und wenn die automatischen Wechselrichter, wo immer 230 Volt im kompletten Wohnmobil anliegen und die haben dann auch in der Regel größere Ladegeräte, damit das einfach dann auch schneller geht, ist natürlich auch dann eine ganz andere Investition. Gut, bei so Linern hast du eh eine andere Investition, da macht es vielleicht dann das auch nicht mehr.
Da hast du überall eine 230 Volt Steckdose, ne, in jedem Raum.
Ja, genau. Da reden wir dann ja sowieso über ganz, ganz andere Preise. Und da gibt es ja da bei dir in der Gegend am Niederrhein so einen Hersteller mit so grünen Geräten, die ja da sich darauf spezialisiert haben, viel Strom überall und autark zur Verfügung zu stellen. Und da redet man dann über andere Preise. Ich hatte mal kurz geguckt, ob ich da mal, bevor wir bei den gelben Batterien waren, mich da mal bei den grünen anmelde. Aber am Ende hat mich mein Portemonnaie davon abgehalten. Ich brauch's ja nicht in der Form so. Genau, dann hast du halt andere Ströme, ne? Dann geht's halt auch schneller. Selbst wenn du noch mehr Volumen da drin hast.
Genau. Ich wollte dann ein bisschen drauf rumreiten, weil es eben so als einfacher Ersatz angepriesen wird, so ausbauen, einbauen, glücklich. Man muss vielleicht doch mal ein bisschen drüber nachdenken. Also wenn man das möchte, dass man auch mit einem kurzen Aufenthalt über, weiß nicht, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden oder 10 Stunden eben dann mit Landstrom auch die Batterie wieder voll hat, dann muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob das alte Ladegerät noch das Richtige ist. So, das war einfach der Punkt. Und wenn man sagt, nee, das Ladegerät 21 Ampere ist ja lächerlich, ich brauche eins mit 50 oder 100 Ampere oder sonst irgendwas, also mit viel größeren Strömen, Da ist nicht nur das Ladegerät, sondern da muss man natürlich auch die Kabel tauschen, weil natürlich so ein, weiß nicht, 4-Quadrat-Kabel oder 6-Quadrat-Kabel dann eben diesen Strom nicht aushält. Ist bei 12 Volt, wird das ganz schnell fingerdick und das gilt auch für die Wechselrichter. Ne? Also wenn man jetzt hier 1800 Watt Wechselrichter mit 150 Ampere, das wird auch die Kabel sind dann schon eine Investition. Ich könnte da mal nachgucken.
Definitiv.
2 Meter Kabel mit, weiß nicht, 30 Quadrat oder so, das ist halt schon auch, hat da seinen Preis.
Schön sind ja auch die Wechselrichter, die man so in China-Laden zu kaufen kriegt. Die dann so einen Zigarettenanschluss da dran haben, aber, weiß ich nicht, 800 Watt machen. Und dann ziehst du dann über diesen Zigarettenanschluss-Ding mitten im Wohnmobil. Ich sag mal, wir haben bei uns in der Küche so einen 12-Volt-Zigarettenanschluss. Ja. Dann gehst du da rein, hast dieses dünne Kabel, was dann zu diesem Wechselrichter geht. Aber du weißt auch nicht, welches Kabel da an dem 12-Volt-Ding zum Elektroblock geht. Und wenn du dann da 800 Watt rausziehen würdest, da haust dir wahrscheinlich, ich hoffe, jede Sicherung, weil wenn die Sicherung noch hält, dann hoffe ich, dass das Kabel dick genug ist. Aber ich glaube mal nicht, also denke mal nicht, dass da für große Ströme Kabel liegen.
Genau, kleiner Hinweis, darum baut man überall in den Pluspol Sicherungen ein, damit das dann nicht im ganzen Wohnmobil stinkt, sondern nur einmal ganz kurz vorne. Genau. Also wir hatten im Prinzip ja jetzt schon den Punkt, okay, wenn ich das falsche Programm drin habe, dann lädt die Batterie unendlich. Ne? Also das ist auch ein Punkt, wenn ich das nicht umgestellt habe, so wie der Jan ganz mustergültig direkt am Anfang. Ich sag mal, und wenn du dann deinen Strom bezahlst, zum Beispiel auf einem Wohnmobilstellplatz, wo du ja üblicherweise irgendwie einen Euro reinschmeißt in so eine Säule oder so, dann musst du dich halt nicht wundern, dass der Euro innerhalb von ein paar Sekunden, nein, ist übertrieben, aber dass der Euro innerhalb von einer halben Stunde weg ist, weil das Ladegerät halt mit 300 Watt ballert. Ohne Sinn und Verstand, obwohl deine Batterie schon voll ist. Ein weiterer Punkt ist aber, und das trifft mich, weil ich ja vorher hatte ich immer den Strom eigentlich an. Das heißt, meine Batterie wurde immer mit Ladeerhaltungsspannung geladen. Und das ist ein Punkt, jetzt mein Luxusproblem quasi, das Wohnmobil steht neben dem Haus. Das ist aber ein Punkt, wo man bei der Lithiumbatterie drüber nachdenken muss. Ob das die richtige Taktik ist oder anders gesagt, das ist nicht die richtige Taktik, denn die LFP mag das nicht, permanent auf 100% geladen zu sein. Was ich gelesen habe, ohne dass ich das wirklich beurteilen kann, ja, ist, dass der Druck in den Zellen dann einfach größer ist und sie dann schneller altern. Also das heißt, die LFP mag es, wenn man jetzt zum Beispiel an Wintereinlagerung oder so denkt, am liebsten so bei 80% irgendwie und darunter. So natürlich nicht irgendwo im kritischen Bereich, ganz weit unten, irgendwie 1%, aber 100% ist einfach zu viel.
Laut meiner Erfahrung für alle Akkus, die du irgendwo lagerst, also die Zahl 80% sagt mir seit Jahrzehnten gefühlt was über Akkus, dass die, wenn die lagern, eben nicht auf der vollen Leistung hast. Von daher passt das zusammen.
Mhm. Also die Bleibatterien sind gerne, vielleicht nicht unbedingt für Lagerung, aber grundsätzlich sind die gerne voll, werden schnell wieder gerne schnell aufgeladen und dann halten sie wohl am längsten. Aber eben bei LFP nicht. Und das bedeutet eben, ich kann jetzt meinen Strom, den ich hier habe, nicht permanent anlassen. Das ist natürlich jetzt kein Drama, aber man muss es halt wissen, ne, finde ich. Also das steht jetzt nicht unbedingt auf dem Beiblatt dabei, finde ich.
Genau, vor allen Dingen, was würde das bedeuten, wenn ich von meiner Urlaubsreise zurückkomme? Die Batterie wird ja während der Fahrt geladen. Richtig. Und ich stelle den Karren mit 100% ab, wenn nicht so günstig dann. Was bedeutet das?
Naja, schon, du hast ja vielleicht einen kleinen Verbrauch irgendwo, weil du vielleicht doch noch irgendwas nicht ausgemacht hast, wie, ich nenne es mal, einen USB-Stecker, USB-Wandler oder so, also wenn du den nicht, also ein bisschen Verbrauch hast, aber klar, bei der Menge, du kommst, bis du 20% verbraucht hast, das ist ja schon
reichlich Leistung. Das meine ich. Natürlich, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, hast du mit dem BMS ja auch verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ja auch eine Ladung unterbrechen. Nein, er schüttelt den Kopf.
Ich kann das nicht. Nee, das bietet die Liontron nicht. Wir kommen da gleich noch drauf.
Ja. Ich kann das schon. Ich kann tatsächlich in meinem BMS sagen, ich möchte die Batterie jetzt nicht mehr laden. Und dann fließt auch kein Strom mehr rein. Das kann ich zu jedem beliebigen Zeitpunkt machen. Nur ich bin auch ehrlich, so weit geht meine Liebe zur Batterie nicht, dass ich dann irgendwann anfange, die Ladung zu unterbrechen, bewusst. Da habe ich dann einfach auch keine Lust zu, mich damit zu beschäftigen. Also stelle ich es wahrscheinlich, ist ein guter Hinweis, Axel, aber unbewusst, ungünstigerweise mit 98% zu Hause ab.
Ja gut, aber du lässt, genau, richtig, das machst du und dann wird sie immer leerer. Ne, weil, also weil du eben keinen Strom
anziehst. Natürlich.
Aber ich sag mal klassisch, ja. Nicht wenige. Also wenn
du meinst jetzt, dass das Kabel dauerhaft dran hast, ich verstehe.
Genau, das hat man ja üblicherweise. Also wenn ich hier mich in meiner Wohngegend bewege, wo Wohnmobile stehen, da ist nicht selten ein Kabel dran. Also,
üblicherweise, echt, ja?
Ja.
Wer macht denn sowas?
Ja, weil die Leute hier im Nirgendwo, wo ich wohne, die haben genug Platz und haben das Wohnmobil vor der Tür stehen und dann haben die da einfach ein Kabel dran. Und dann, ich würde mal jetzt vermuten, dass da überall auch Strom drauf ist. Ich habe es natürlich nicht ausprobiert, aber
da würde mich echt interessieren, warum man das macht.
Weil die Bleibatterien das mögen. Ne? Und dann ist das Ding immer voll und du kannst immer fahren und so. Ja. So.
Okay.
Und da muss man einfach drüber nachdenken, ob das, man kann das machen. Es ist nicht so, dass man es nicht machen kann, aber es ist eben nicht Optimum für die LFP-Batterie. Und es ist vielleicht einfach der Hinweis von uns. Wir sind ja ein Service-Podcast und
das ist Glück, dass mein Kastenwagen gegenüber auf der anderen Straßenseite steht.
Du hast ein Glück.
Und da müsste ich ein Kabel über die Straße, das müsste dauerhaft über die Straße liegen. Das ist so eine kleine, zwar nicht stark befahrene Straße, also eher wenig befahren, aber das mache ich ja trotzdem nicht. Da habe ich ja richtig Glück.
Ich habe früher auch öfters Kabel immer dran gehabt und muss jetzt sagen, selbst wenn das, wenn wir hier zu Hause stehen und wir haben jetzt seit dem Winterurlaub, haben wir es quasi hier vor der Haustür stehen, weil wir die Wochenenden jetzt unterwegs sind und zu faul waren, es wegzubringen. Und da muss ich sagen, dass ich eigentlich kein Kabel dran habe, weil ich auch einfach weiß, die fette Batterie hat es, aber jetzt mit den 80%, danke für den Hinweis, werde ich das jetzt auch nicht forcieren, das Kabel wieder dran zu schließen.
Ne? Bei mir geht es sogar auch so weit, dass ich als absoluter Newbie auch mit der Bleigel-Batterie dann auch immer vor Abfahrt in den Urlaub immer gedacht, schließt mal das Kabel an, damit die Batterie voll ist, ne, damit er mit einer vollen Batterie, obwohl die sich eigentlich auch während der Fahrt lädt, war mir schon klar, aber lieber alles voll und so weiter, mache ich seit der Lithium-Batterie überhaupt nicht mehr. Ne? Also ich schließe das Kabel nie an, auch nicht vor der Fahrt, weil die hat dann in aller Regel noch 90% und dann lädt sie sich ja während der Fahrt sowieso noch ein bisschen auf und dann habe ich diese 280 Amperestunden. Ja. Wie lange sollen die denn reichen? Ne? Also ich schließe kein Kabel mehr an vorher.
Jetzt gibt es ja Sonne und Sonne Menschen. Jetzt gibt es ja vielleicht Leute, die sagen, ich habe das Ding genau wie der Axel irgendwie vor der Haustür stehen und ich will ein Kabel anschließen und mir ist es fürchterlich egal. Ich will da mir keinen Gedanken drüber machen. Da muss man sagen, wenn du jetzt so ein wahnsinnig tolles Billigteil wie ich habe, dieses NE287, zumindest in der Variante, die ich jetzt habe, wo es kein spezielles Lithium-Batterieprogramm gibt, also LFP-Batterieprogramm, dann musst du halt austauschen. Ne? Also es gibt natürlich andere Ladegeräte, die man austauschen kann und dann geht das. Also auch das gilt natürlich dasselbe, wenn man jetzt irgendwie 3 Monate auf irgendeinem Campingplatz steht, wo dann das Ding an Strom angeschlossen ist. Also es ist einfach nicht das Optimum für die Batterie, wenn man das dauerhaft angeschlossen hat. In einem Podcast von den Camperstylern wird das auch gefragt und da wird dann eben, oder der André hat es auf seiner Webseite, weiß ich gar nicht genau, geschrieben, also so 6 Wochen ist kein Problem. Wenn du 6 Wochen irgendwie oder 3 Wochen, 3 bis 6 Wochen irgendwie unterwegs bist und hast immer Strom dran, dann musst du dir keinen Gedanken machen, dass die Zellen jetzt kaputt gehen. Aber jetzt so ein halbes Jahr über den Winter, weil du das Ding abmeldest oder so im Winter, das ist jetzt jenseits von gut. Ja, so. Genau, also wenn ihr das wollt, dann müsst ihr halt ein anderes Ladegerät einbauen.
Ja, aber guck mal,
schon was gelernt,
Jan. Hast am Anfang gedacht. Schon wieder was, genau. Wie ich es gesagt habe, man lernt immer was. Ja. Und ganz ehrlich, ich habe es intuitiv, vielleicht nicht gar nicht mal intuitiv, aber ich habe es jetzt richtig gemacht, weil ich jetzt auch wie Thomas quasi gar nicht mehr das Kabel dran mache. Mhm. Ich mache meistens das Kabel kurz vorher dran, wenn ich den Kühlschrank runterfahren will, weil ich dann das Gas noch nicht benutzen will, gerade im Winter, weil da fahre ich lieber mit dem vollen Gastank und dann und die 12 Volt ja nicht den Kühlschrank wirklich kurz kühlen, dann habe ich
auch
230 Volt dran und kühlt.
Kein Kompressorkühlschrank?
Hast du denn keinen 1800 Watt Wechselrichter, der dann den Kühlschrank mit 230 Volt betreibt? Hallo?
Theoretisch. Ja, ah, ich sehe schon nicht. Es gibt noch neue.
Es gibt Bauprojekte fürs 2023, ganz genau.
Ja.
Einen habe ich noch, und zwar, wir haben noch ganz viele, aber einen habe ich noch in Bezug auf Spannung. Und zwar auch der André, wir verlinken da auch ein paar Sachen in den Shownotes, also ihr müsst nicht mitschreiben. Was ich ganz spannend fand, die Leute, die jetzt kein Blue Battery haben, sondern nur diese Anzeige von der App, ne? Diese App, die misst, oder das, ja, das, Liontron jetzt. Wir sind bei Liontron, also ich habe ja eine Liontron und die App zeigt kleine Verbräuche nicht an. Ich habe also mein Wohnmobil jetzt 2 Monate, glaube ich, ungefähr hier stehen gehabt, ohne dass da Strom dran war, und die hat immer noch 99% Kapazität laut Anzeige in der App. Das ist Quatsch, ne? Also das kann man dann mit dem Blue Battery eben nachvollziehen, also ungefähr so 1 Amperestunde, glaube ich, pro Tag geht da einfach weg. Das ist nicht weiter schlimm. Ja, das sind ja grob 3 Monate. So lange steht das Wohnmobil dann hoffentlich doch nicht rum. Was cool ist, an der Spannung kann man ziemlich genau abschätzen, wie der Ladezustand des Akkus ist. Ich sage es einfach mal ganz kurz mal eben runter. Hier steht hier in den Shownotes 13,4 Volt oder mehr. Der Akku ist komplett voll. 13,0 bis 13,3, das ist so zwischen 30% und 95%, also ein relativ kleiner Bereich, 13,0 bis 13,3. 30% bis 95% ist ja relativ groß. Also wenn ihr 13 Volt seid, dann habt ihr so etwa 30% Ladezustand erreicht. Das zeigt die App nämlich auch an, die zeigt ja auch die Spannung an. Also sprich, egal was da an Prozentzahl draufsteht, nicht glauben, sondern
immer mal die Spannung
einfach auf die Spannung gucken, genau. Wenn ihr bei 12 Volt seid, also das, was man ja so klassisch als 12 Volt bezeichnet. Wir hatten ja schon gesagt, eigentlich sind es 12,8. Ne? Also wenn ihr bei 12 Volt seid, dann seid ihr bei weniger als 5% Ladezustand eures Akkus. Und dann wird so langsam, also da wäre vielleicht Strom anschließen wieder eine gute Idee. Und bei 11,5 Volt schalten die meisten BMS dann ab. Das heißt, ihr könnt dann keinen Strom mehr entnehmen. Aber Achtung, Achtung, Achtung. Das BMS selber, sprich Bluetooth und so weiter, läuft weiter. Also ihr könnt ja weiterhin mit Bluetooth drauf zugreifen. Und natürlich verbraucht alles, was irgendwie durch die Gegend funkt, irgendwie auch Strom. Nicht viel, ist klar, das sind keine Riesenströme, die da fließen. Aber es wird immer, immer weniger. Und da gehen die Batterien, also Tiefentladung können die gar nicht ab. Ne? Also genau. Das wollte ich einfach nochmal sagen, die App ist schön und auch diese Anzeige mit so und so viel Prozent. Und das funktioniert auch, wenn man durch die Gegend fährt und hin und her und so, dann funktioniert das auch, weil es regelmäßig vollgeladen wird. Aber wenn man es lange stehen lässt, dann ist diese Prozentanzeige für den Popo.
Kurz SOC genannt, ne? State of Charge.
Richtig, ja, genau. Und da bietet eben die App, die du benutzt für deinen BMS, bietet eben mehr Möglichkeiten, und die von Liontron haben sich eben entschieden, das zu beschränken.
Genau, das ist von, ich glaube, Daily oder so nennt sich das.
Dali, glaube ich.
Ne? Dali, ja, genau. Chinesischer Hersteller. Du hast das auch mal recherchiert. In meinem Bausatz wird das verwendet, aber du hast auch mal recherchiert, das wird auch bei namhaften Fertigbatterieherstellern verbaut, ne?
Bultron zum Beispiel, genau. Ja.
Die verbauen auch
von mit den deutschen Batterien. Genau. Verbauen auch ein Dali BMS. Bei uns in der Liontron ist ein JBD BMS drin. Auch unglaublich deutsch. Auch aus China. Und es gibt eine nicht besonders vertrauenserweckende App dazu, mit der man dann auch andere Dinge machen kann, als die Liontron BMS App dann bietet. Also man kann die andere App einfach benutzen, da muss man aber, naja, bei Android geht das, ich weiß nicht, wie es bei Apple ist, aber man kann die dann runterladen und so per APK-Datei und so installieren.
Bei Apple kannst du die so runterladen.
Ja, genau. Aber das hat dann teilweise falsche Version. Ist egal. Also wir wollen auch nicht in Detail gehen. Also man kann das machen.
Aber die sprechen miteinander.
Die sprechen miteinander, und dann kann man plötzlich auch zum Beispiel die Batterietemperatur sehen und solche Sachen. Komme ich gleich nochmal drauf, weil es da nämlich ein Problem gab. Ja, genau. Jetzt ist ja die Frage, Jetzt hat der Axel gesagt, oha, also nicht dieses LFP-Ding immer voll pumpen, wie blöde. Aber die Frage ist ja, sollen wir denn überhaupt vollladen? Also ist denn die Idee vom Thomas richtig, quasi das Ding gar nicht mehr vollzuladen? Oder so könnte man den Thomas ja verstehen. Ist das denn der Weg? Wäre ja eine Variante. Also ich lasse die immer auf 5% und dann fahre ich irgendwie und dann so, wird die ja irgendwie aufgeladen und so und ich mache die eigentlich gar nicht mehr voll. Nee, auch nicht richtig, weil nämlich das BMS kalibriert die Zellen, also dass die im Prinzip alle dieselbe Spannung haben und dieser Zellausgleich und so. Und das passiert wohl nur, wenn die auch wirklich ziemlich voll ist.
Also
nur so
Idee. Mhm. Also dieses Balancing.
Dieses Balancing findet nur statt, wenn die Batterie auch ziemlich voll ist und nicht, wenn die bei 5% ist, um mal irgendwas zu sagen.
Okay.
Das heißt, ab und zu mal vollladen ist auch keine schlechte Idee.
Das machten übrigens die alten Batterien für die Copter und die hatten auch kein BMS drin, also keinen Balancer drin. Die mussten, da musstest du auch vollladen erstmal und dann stecktest du die um auf so einen Balancer und der hat dann die Zellen wieder miteinander ausbalanciert und dann konntest du nochmal nachladen. Das war, ging früher bei den alten Koptern, wo man noch so richtige Batteriepacks reintun kann, die kein eigenes BMS hatten. Da musste man das manuell machen. Jetzt, wo du es sagst, ja.
Ja.
Die Erinnerung kommt wieder.
Ist im Prinzip das Gleiche. Genau. Es gibt aber auch, also man kriegt auch eine ganze Reihe Parallelen. Die Leute, die wahrscheinlich Elektroautos vor der Tür stehen haben, werden wahrscheinlich auch eine ganze Reihe Parallelen entdecken, irgendwie mit dem 80% Laden und so weiter, zu ihren Elektroautos, wo man das Elektroauto auch nicht permanent bis oben hin vollballert, sondern wenn man dann fahren will, kurzfristig von 80 auf 100% lädt, so habe ich gelesen, habe kein Elektroauto. Genau, also gibt es eine ganze Reihe Parallelen, weil das halt auch mehr oder weniger die gleiche Technologie ist. Ne? Genau. Ich gucke gerade in unsere Shownotes und sehe ein Punkt. Ich habe überlegt, also ich habe ja jetzt dieses, dieses blöde Ladegerät, was eben noch kein Lithium kennt. Also es hat kein Lithium-Programm, sprich, es hört nicht irgendwie mal irgendwann auf und lässt das dann wieder absinken irgendwie und so und lädt dann erst bei 70% wieder auf oder irgendwas in der Richtung. Insofern, da habe ich dann drüber nachgedacht, bin ich so ein Fauler, das heißt, ich würde vielleicht ganz gerne immer den Strom anschließen, würde ich das gerne und habe mich einfach mal kurz so ein bisschen schlau gelesen, also so 250 Euro reden wir, um ein Ladegerät, also was ich jetzt so gefunden habe, austauschen zu können, wo man dann auch das Laden komplett abschalten kann, das fände ich auch ganz interessant, also dass man per Bluetooth einfach sagen kann, nö, nicht laden, ne, weil ich will den Strom, den ich mit 1 Euro pro Kilowattstunde bezahle, nicht in meine Batterie packen. Zum Beispiel, sondern ich will einfach 230 Volt haben, aber ich will nicht alles in die Batterie packen. Dazu müsste man das ja abschalten können. Thomas kann das, Jan und ich können das nicht. Also wir können nicht sagen, laden, unterbrechen. Ne? Das geht in dem Liontron-App nicht.
Ja, du kannst das Kabel abschrauben.
Ja. Mach den Schalter dran.
Nein, das hat andere Nachteile. Das hat andere Nachteile. Dann fließen auch andere Ströme nicht mehr.
Um ehrlich zu sein, ich komme da nochmal wahrscheinlich mit einer Bastellösung auf euch zu, aber jetzt mal grundsätzlich, also moderne Ladegeräte können das, das heißt, da kann man dann einfach per Bluetooth sagen, Victron Energy, ich sage jetzt einfach mal den Hersteller, da kann man einfach per Bluetooth sagen, sowohl beim Ladebooster als auch beim Solar, MPPT-Laderegler als auch bei einem vernünftigen Ladegerät, kann man halt einfach sagen, Bluetooth, zack, aus, fertig. Ne? Oder Thomas kann es im BMS tun, in unserem BMS geht es halt nicht. Jetzt habe ich überlegt, okay, ich könnte das Ladegerät austauschen, wird ungefähr 250 Euro kosten. Irgendwie ist das aber so ein Punkt, der mich ärgert, weil eigentlich funktioniert das Ladegerät ja.
Nur für die Möglichkeit, den Ladestrom zu unterbrechen, ne?
Ja, genau. Ja. Und ich überlege, ob ich es vielleicht anders mache. Es gibt verschiedene Varianten von Bastelprojekt, ja. Es wird also auf 2023 spannend bleiben. Eine Variante ist, ich würde mir vielleicht doch eine Solarzelle aufs Dach bauen, denn mein Solar-Laderegler, der kann natürlich Lithium-Batterie und den kann man auch per Bluetooth ein, aus und sonst was schalten. Also, und ich komme ja auch vom Innenraum, also auch von meinem Haus, kann ich per Bluetooth das, den Solarladeregler erreichen und kann auch so auch von innen jederzeit ein, aus und sonst was schalten. Da hätte ich natürlich den Vorteil, okay, ich hätte jetzt so ein Solarmodul obendrauf. Das ist ungefähr so 250 Euro, ist so ungefähr dieselbe Investition, sag ich mal jetzt für mich, in meinem Fall. Ja. Da hätte ich eine Solarzelle obendrauf. Das heißt, es wird auch generell, ich hätte die Möglichkeit, per Solar zu laden oder das zu nutzen. Ich würde keinen Strom mehr verbrauchen, was ja neuerdings auch ein Faktor ist. Also seitdem die Strompreise sich verdoppeln, ist das ja auch ein Faktor. Also ich müsste gar keinen Strom mehr aufwenden für das Laden von der Batterie. Und ob die jetzt in einem Tag geladen wird oder ob das dann irgendwie 10 Tage dauert, ist ja egal. Wenn das Ding da rumsteht, dann kann das da irgendwie jeden Tag ein Stückchen aufgeladen werden. So, also so könnte man überlegen. Also eine Variante von Umbau. Genau.
Damit du die Möglichkeit hast, den einen fließenden Strom in die Batterie mal zu unterbrechen.
Genau. Genau. Aber es bringt mich noch nicht an diesen Punkt, wo ich eben für den Euro, den ich in die Stromsäule reingeschmissen habe, genau, zu sagen, jetzt möchte ich nicht mehr die Batterie vollladen, weil die lade ich morgen, wenn ich 200 Kilometer fahre oder so.
Ja.
Aber wie gesagt, ich komme noch mit einer Lösung um die Ecke.
Aber das stimmt schon. Also ein Anwendungsgebiet für diese Abschaltung der Ladung, was wir jetzt gerade hatten, was ich ja glücklicherweise kann, wäre wirklich, wenn man dann mal irgendwie, ich übertreibe mal 3 Wochen am Campingplatz in Italien steht, dass ich dann schon mal sage, jetzt du musst da nicht immer wieder nachladen. Das tut jetzt nicht.
Ja, aber selbst bei einer Woche, ne? Oder wenn du ein paar Tage stehst. Ich meine, wenn der voll ist, ist er voll. Wenn du kommst mit einer fast vollen Batterie an, dann musst du ja nicht nachladen.
Ja, weil
nicht
permanent da, genau. Ja.
Mhm. Du hast ja auch noch Wandlungsverluste, ne?
Richtig, genau.
Mhm. Okay. Ja, also ich hatte eine ganze Reihe Fragen an den Hersteller Liontron und
ja, dann schalten wir den doch jetzt mal zu.
Genau, oder? Dann schalten wir den mal zu. Also die erste Frage ist, welches Aufladeprogramm wird empfohlen?
Ich glaube, wir hören nichts.
Stille.
Stille. Ja. Die waren leider nicht in der Lage, uns Auskunft zu geben oder wollten nicht mit uns oder mir reden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall.
Axel hat sich bemüht.
Ich war bemüht und sie waren aus unserer Sicht nicht so bemüht und insofern gibt es keine Antworten auf die Fragen. Genau, aber gut, wir müssen das jetzt auch nicht alles durchgehen. Einen Punkt wollte ich erwähnen und zwar eine ganze Reihe und man kann es wohl nicht so genau eingrenzen von Liontron-Batterien haben ein Problem und zwar nämlich die Liontron-App, die ist ja begrenzt, haben wir gerade festgestellt, aber eigentlich ist dieses BMS eben kein Liontron-BMS, sondern ein JBD-BMS und da gibt es die Chao-Chang-App. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Alle mögen mir verzeihen. Und es gibt keine PIN auf diesem BMS. Sprich, jeder, der die richtige App hat, kann sich damit verbinden. Und da kann man wohl lustige Effekte auf dem Campingplatz auslösen, weil man nämlich mit dieser Chao-Chang-App zum Beispiel das Entladen ausschalten kann. Während der Besitzer das mit seiner Liontron-App dann nicht mehr wieder einschalten kann.
Oh Gott.
Das stimmt.
Das ist ein lustiger Spaß auf Campingplätzen, oder?
Und es war tatsächlich schon mal so, ich war auf einem Platz und hatte in meine App geguckt und bei der Verbindung fragte, oder bei der alten App, also die neue Liontron-App hat sich ein bisschen verändert, aber bei der alten musste man erstmal auswählen, welche Batterie man angucken will. Und dann hatte ich da eine Auswahl von 7, 8, 9 Batterien auf dem Platz und dachte
nur so eine Zahlenkombination. Ne?
Genau, nur so Zahlenkombination. Welche war denn jetzt meine? Ich konnte es mir ganz gut merken, weil ich die letzten 3 Ziffern irgendwie, die passten zu irgendwas. Aber das war schon lustig. Und mit dieser App geht's ja genauso. Und ich habe es gerade nochmal, witzigerweise, ich habe gerade die App nämlich auch gestartet und ich komme hier auf meine Batterie und ich habe diesen Schalter gesehen gerade, dass man nämlich das Laden als auch das Entladen ein- und ausschalten kann.
Genau. Aber eben nicht mit der Liontron-App dann wieder rückgängig machen.
Richtig.
Also es beschrift bestimmte Liontron-Batterien. Nicht alle. Ich habe dann meine mal versucht auch auszuschalten und so. Das nimmt er nicht. Also sprich, meine ist nicht betroffen, meine persönliche.
Habe ich noch nicht probiert. Ich habe nur den Schalter gesehen. Ich muss das gleich mal ausprobieren.
Ja, und Ja, wir packen einfach mal einen Link in die Shownotes. Dann könnt ihr das für eure Linetron-App mal ausprobieren, weil da gab es wohl eine Reihe Spaßvögel.
Aber nur für eure Batterie, wohlbemerkt.
Oder
ja, wir rufen ja auch nicht auf zur Nein. Sabotage anderer Batterien. Also nee, definitiv. Nee,
das würde ich wirklich nicht tun. Aber ich finde das ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Das wäre eine Frage gewesen, ob das
jetzt generell eine Lücke gelöst halt. Ist. Genau.
Ja. Ja, aber, zeigt aber ist ja gut, also, wenn wir nur einem ja dadurch helfen, dass er merkt, da stimmt irgendwas nicht, dass er sich die App dann nochmal runterladen kann, weil er sich vielleicht daran erinnert, dass wir mal drüber gesprochen, also du drüber gesprochen hast.
Und damit man es wieder einschalten kann.
Ja. Sich die dann downloaden und einschalten kann. Das wäre würde ja schon, wie war das mit dem Service-Podcast?
Ja.
Schon eine Menge bringen, ja.
Genau.
Ich hätte es nicht gewusst tatsächlich, also klar, ich habe es jetzt gesehen, aber wenn ich damit Batterieproblemen gehabt hätte, ich hätte nicht gewusst, dass ich mit der App mal irgendwann was wieder herstellen kann.
Genau, du hättest halt gedacht.
Ich habe mich schon mal überlegt, diese App auch schon wieder zu löschen, aber jetzt bleibst du erst recht drauf.
du hättest halt einfach gedacht, deine Batterie ist kaputt, ne? Und aber hat nur irgend so ein gelangweilter 13-Jähriger deine Batterie ausgeschaltet.
Ist das und langweilig sich, hier auf dem Campingplatz. Genau,
und das Handy drauf gehalten, so jetzt schalte ich aus, Handy drauf halten und dann bist du bei TikTok, ne? Genau, ja, gut. Eine Frage, wir hatten das gerade schon angesprochen. Nämlich die Frage, jetzt hat der Axel irgendwie so einen teuren Blue Battery, kostet ja so 200 Euro sowas in der Richtung. Braucht man das nicht? Ist ja immer die Frage, braucht man was nicht? Ist ja immer für sich selber zu bewerten. Mhm. Aber der Kai hatte das damals schon auch in unserem Interview gesagt, dass er einfach mal davon ausgeht, dass sein Blue Battery deutlich genauer misst als ein BMS in einer Lithium-Batterie, weil man kauft die Lithium-Batterie nicht wegen der Messgenauigkeit des BMS. Also niemand kauft eine Lithium-Batterie, weil da so ein geiles BMS verbaut ist. Ich habe ja jetzt beides, insofern kann ich das komplett nachvollziehen. Also ich kann den Stromverbrauch in dem Blue Battery komplett nachvollziehen, während das eben in dem BMS, ich habe es gerade schon gesagt, ist immer bei 99%, ja. Also wenn es ein kleiner Stromverbrauch ist, wird der einfach nicht erfasst und das muss auch nicht unbedingt sein, man muss es halt nur wissen, dass es halt nach einer gewissen Zeit einfach auseinanderläuft, die Realität und die Anzeige. Und wenn man es dann einmal wieder vollgeladen hat, dann stimmt es ja wieder. Also man könnte sagen, es kalibriert sich dann nach. Aber wenn man das eben anders möchte, dann muss man halt so ein Ding einbauen. Punkt. Ne? So ein Blue Battery oder was Vergleichbares. Ich glaube, einer Sache konnte man 2022 wirklich nicht entkommen, wenn man auch nur annähernd Camping und soziale Medien irgendwie konsumiert. Das sind diese Powerstations, oder? Ich weiß nicht, habt ihr irgendeinen YouTube-Kanal gehabt, der nicht irgendwelche Powerstations empfohlen hat oder getestet?
Und
oder?
Ich, es ging so weit, dass ich gedacht habe, Mensch, habe ich hier irgendwie, habe ich aufs falsche Pferd gesetzt? Hätte es die Lithium-Batterie sein müssen oder hätte es nicht so eine Powerstation sein können?
Mhm. Ja.
Ja, darauf spielst du an, genau.
Genau das. Ist
ein Trend.
Ja. Das ist ein absoluter Trend. Vielleicht nochmal kurz, damit wir alle irgendwie in einem Gedanken sind. Genau. Also diese Powerstations bestehen aus mehreren Funktionen. Sagen wir mal, die drei Kernfunktionen sind, sie haben einen Akku drin, sie haben einen Wechselrichter drin und sie haben ein Ladegerät drin. Und zwar ein Ladegerät normalerweise für 12 Volt oder 12,8, wie auch immer, 12 Volt und ein Ladegerät für 230 Volt. Das heißt, man kann sie mit 230 Volt aufladen, man kann sie mit 12 Volt aufladen und man kann 12 Volt rausziehen und man kann auch 230 Volt wieder rausziehen. So, das ist ja sozusagen der Kern plus sie haben halt einen Speicher drin. Oh, genau. Und jetzt die Frage, warum habe ich denn jetzt nicht so ein Ding gekauft? Warum habe ich denn nicht einfach die olle Batterie drin gelassen für die paar Sachen da und so eine Powerstation? Also warum, Thomas, ist ja jetzt falsche Entscheidung gewesen bei dir?
Das ist eine gute Frage, Axel. Wobei dieser Trend gefühlt nach meiner Entscheidung ist, ich habe sie jetzt schon mehrere Monate und diese ganzen YouTube-Videos mit diesen Power Stations, die kamen gefühlt erst danach irgendwie so auf.
Okay, Back to Future. Aber, wir drehen die Zeit zurück, wir fahren beim
Blitz. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt die Entscheidung zu treffen. Ja. Ist eine gute Frage. Prinzipiell würde ich mich wahrscheinlich für die gleiche Variante wie jetzt entscheiden. Ich glaube nicht, dass ich, weil diese Powerstation hat ja auch noch, sie setzt ja auch noch das Pferd dieser Portabilität, dass ich die halt auch tragen kann, dass sie mobil ist.
Genau,
muss
schon kräftig sein, aber du kannst sie tragen, genau.
Genau, das ist ja auch mal.
Du
kannst sie mal mit rausnehmen, ganz genau. Du kannst sie mal, wenn du jetzt, was gibt's denn für Anwendungsfälle? Wenn ich jetzt auf der Campingwiese meine Kinder, die campen da jetzt irgendwo und jetzt wollen die da noch irgendwie was, brauchen da irgendwie aus welchen Gründen noch immer irgendwie was.
Es gibt einen, der immer seine Induktionsplatte mit rausnimmt, statt zu grillen.
Mhm. Es mag Anwendungsgebiete geben, das wollte ich damit nur sagen. Die fallen mir aber jetzt nicht ein, für mich persönlich. Das hat aber jetzt nur mit mir persönlich zu tun. Ja. Und ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass diese Portable, dieser Koffer, ich nenne ihn mal so, dieser kleine Koffer, der muss ja auch irgendwo stehen. Der muss dann auch,
Und du kriegst ihn noch nicht ins Bordnetz integriert oder so. Das heißt, der ist.
Richtig.
Ja, kriegst du schon, ne? Muss du dir ein bisschen Mühe geben.
Kriegst du?
Ja. Kannst du 12 Volt rausziehen. Also.
Ja.
Ein anderer Fall. Ja. Ein anderer Punkt, genau.
Ja, aber ein anderer Fall, genau. Ja. Also, ich sehe das bei mir jetzt nicht. Also, ich kann es vielleicht für bestimmte Campingtypen. Vielleicht stelle ich mir das bei einem Bulli-Fahrer ein bisschen romantischer vor, wenn man da so ein Gerät hat. Mhm. Aber nicht bei mir jetzt, der eher stationär irgendwie mit so einem Kastenwagen unterwegs ist.
Genau, also der Nachteil bei uns ist jetzt einfach, dass wir ja keine Kooperationen eingehen. Also ansonsten fänden wir das Ding natürlich auch toll, wenn wir das geschenkt kriegen würden. Aber wir kriegen es halt nicht geschenkt. Und ich fange einfach mal ganz kurz mit dem Preis an. Ja? Also vergleichbare Systeme, also die von der Kapazität vergleichbar sind, da liegen, ich habe jetzt einfach eine EcoFlow, das ist, glaube ich, das gängigste System. Es mag auch billige geben, die genauso toll, ich weiß es nicht genau. Aber so ungefähr vergleichbar, wobei sie ein bisschen weniger Kapazität hat. Aber Delta 2 heißt die und die kostet so grob 1200 Euro. Und die hat eine Kilowattstunde, also 1000 Wattstunden. Das entspricht einer 80 Amperestunden Batterie ungefähr. Mhm. Das heißt, bei einer Linetron mit 100 hat man ungefähr 1300 Wattstunden, weil es ja 12,8 Volt sind. Und liegt so bei ungefähr 1000 Euro. Ja, also man liegt schon irgendwo auch bei Linetron, wenn man jetzt den Werbemarktführer nimmt, dann liegt man ungefähr auf dem gleichen Niveau. Also so ähnlich. Also man zahlt so 20% Aufpreis vielleicht für diese Wechselrichter und.
Wollte ich gerade sagen, das darfst du natürlich, das musst du natürlich noch mit.
Genau.
Mit dazu rechnen.
Ja. Also wenn man jetzt eben so einen Wechselrichter haben will, aber nicht am Wohnmobil rumschrauben will zum Beispiel, dann wird das schon wieder interessanter. Ne? Also die haben, glaube ich, auch schon ordentlich Wumms, diese Wechselrichter. Wobei man auch sagen muss, für diese 200 irgendwas Euro Unterschied kriegt man auch einen Wechselrichter. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass es finanziell, aber man muss es dann halt auch noch anbasteln und das will man ja vielleicht nicht. Und genau, also ich habe mich auch dagegen entschieden und ich würde es auch nicht. Also ich halte es auch nicht für einen Fehler. Man kann den natürlich nicht und diese EcoFlow nicht unter den Sitz bauen. Ja.
Das wollte ich gerade sagen. Das also, Ding muss ja irgendwo auch hin und das muss auch für die Fahrt gesichert sein, rein theoretisch. Du
kannst ja nicht nur theoretisch, auch am besten praktisch. Ne?
Praktisch. Du kannst es ja nicht in den Innenraum einfach irgendwo hinstellen. Ne? Das muss schon seinen Platz irgendwo finden.
Und bei 20 Kilo ist vielleicht auch gut, wenn es ein bisschen fest steht. Also wenn man es auch festschnallt und so. Also weil ansonsten bei einer Vollbremsung oder einem Unfall.
Pflicht das Ding dadurch die Gegend.
Genau.
Ja.
Gut, also ich habe auch Videos schon gesehen, wo die das dann auch wirklich in das Bordnetz vom Wohnmobil integriert haben, auch mit 230 Volt und so. Also man kann das schon machen, auch wenn man dann das Aufladen über das 12 Volt Bordnetz und einen Ladebooster und so. Aber das ist halt nicht einfach Plug and Play. Ne? Also natürlich geht das technisch, warum auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall ordentlich Aufwand. Und klar, man kann natürlich eine Firma damit beauftragen, dann ist das aber auch ein paar hundert Euro teurer. Ne? Also dann reden wir eben nicht mehr über die 1200 Euro Anschaffungspreis, sondern reden wir wahrscheinlich über 2000 Euro inklusive Einbau. Ne?
Ja, wobei, und wo ist dann der Benefit?
Genau, dann kannst du dir überlegen, einfach eine normale Batterie und die mit einem vernünftigen Ladebooster und die vernünftig mit einem Wechselrichter und die dann wiederum vernünftig mit einem Solarpanel. Also,
wobei
du hättest ja nur den Benefit eines tragbaren Gerätes. Ne?
Also das kann mein Wohnmobil doch auch mit auf die Wiese nehmen.
Ja,
genau. Genau, also wo ich einen Vorteil sehe, ist natürlich, ich sage jetzt einfach mal klassisch bei Mietwohnmobilen, ne? Also wenn du jetzt ein Wohnmobil mietest oder regelmäßig dir ein Wohnmobil mietest, aber die Dinger immer zu wenig Strom haben, weil die so eine futzelige AGM-Batterie da drin haben. Das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall. Ne? Also, oder es gibt ja Leute, die laden die mit irgendwie Solar-Balkonkraftwerk oder was auf und meinen, dass das irgendwie irgendwann mal wirtschaftlich wird. Also nein, aber egal, auf jeden Fall, man kann das Ding natürlich auch zu Hause benutzen oder in der Gartenhütte oder so, klar. Das sind dann natürlich Anwendungsfälle, hat auch nichts mit Wohnmobil zu tun.
Genau. Hm. Also wenn ich jetzt eine Gartenhütte hätte oder noch irgendwo, ich sag mal, mich mal in den Wald, na gut, in den Wald fährst du, streckst keine 20 Kilometer, Bollerwagen vielleicht, aber
ja, wenn jetzt wir ahnen vielleicht Strom. Genau. Die Anwendungsgebiete gar nicht, die manch einer vielleicht hat, genau. Das mag ja sein.
Die Fotografie-Leute, gibt es auch ein paar, die das benutzen tatsächlich, die quasi damit die Blitzer ansteuern.
Aber nicht mit den riesigen, oder? Mit diesen riesigen Dingern, die 20 Kilo wiegen?
Wenn die alte Blitzanlagen haben, ja. Okay. Dann kannst du das machen, dann nimmst du einen Bollerwagen mit, fährst jetzt in irgendeine Location, kannst das machen, kannst du deine Studio-Blitzanlagen mitnehmen. Es gibt allerdings, und die guten Fotografen haben natürlich auch die neuen Sachen, die sind auch alle auf Akku, dann hast du eine Blitzanlage, wo der Akku schon im Blitz drin ist und dann lädst du ihn zu Hause auf und machst deine 200, 300, 400 Blitze, je nachdem, wie groß der Akku ist und gut ist. Also auch das gibt's, aber ich habe ein paar gesehen, die quasi auch so ein Ding mal auf dem Bollerwagen mit hatten, ihre Blitze damit. Aber das hat nichts mit uns zu tun hier. Also mit dem Wohnmobilreisen zu tun. So.
Genau. Also wir wollen es auch niemandem schlecht machen. Ne? Also wer sich eine Powerstation kaufen soll, soll sich eine Powerstation kaufen. Nur es ging warum haben wir es nicht gemacht? Ja. Ne?
Genau. Also. Es gibt mit Sicherheit Anwendungsfälle für mich persönlich dann auch nicht. Ne?
Wäre mir auch zu aufwendig. Also wir basteln, glaube ich, alle drei ganz gerne mal ein bisschen, aber das wäre mir auch viel zu aufwendig, so eine Powerstation jetzt hier in das ganze Netz einzufummeln und so weiter.
Ja.
Wo das dann steht. Dann
ist ja vielleicht auch nicht mehr so modular, ne? Also so mobil, nicht modular, mobil. Also wenn sie einmal eingebaut
dann hast du die nachher total verkabelt und verzurrt mit irgendwelchen Gurtbändern und so, dann ja, da macht es irgendwann auch keinen Sinn mehr.
Ach nee. Ja, was soll ich sagen? Ich habe nichts mehr in den Shownotes stehen. Nein, also was es auf jeden Fall geben wird in den Shownotes, ist, dass es Links gibt, ja, haben wir ja schon angeteasert. Also sowohl von dem André Bonsch von Aumomod, der sehr gute Sachen dazu hat, als auch Camperstyle. Da gibt es einen Artikel, den die geschrieben haben zu dem Thema. Und genau, also da wird es ein bisschen was geben, was wir in die Shownotes packen. Ja, ich glaube, wir haben eine lange Folge gemacht.
Muss man natürlich auch ein kleines Lob aussprechen.
Voller Spannung.
Genau, hast natürlich auch viel im Vorfeld recherchiert und schon zusammengetragen.
Absolut.
Ich konnte jetzt gar nicht so viel. Also ich habe viel gelernt, ich konnte aber nicht viel dazu beitragen und habe mir ein bisschen viele Erinnerungen gekommen, die früher mal eine Rolle gespielt haben, aber jetzt tatsächlich wieder da sind. Von daher habe auch ich wieder was mitgenommen. Ne? Das ist gut.
Ja, absolut.
Ich hoffe, und ich dachte, ich wäre im Thema, aber
dass unsere nicht. Hörerinnen und Hörer da auch einiges mitnehmen, weil der eine oder andere steht vielleicht vor der Entscheidung und dann haben wir vielleicht so ein bisschen was zu beigetragen, die richtige Entscheidung zu treffen.
Es kann aber auch sein, dass jemand sagt, ja, aber das und das
aber
habt ihr
noch was vergessen. Nicht.
Genau. Und dann, wie immer.
Immer
her damit. Wir sind nicht unfehlbar und da stehen wir auch zu.
Gerne.
Gerne ergänzen. Gerne auch in die Kommentare schreiben zu dem Blogartikel, den es zu dem Podcast geben wird. Dann sehen das nämlich auch alle anderen direkt. Und wir werden dann aber auch das nochmal erwähnen, wenn wir irgendwie was nicht bedacht haben.
Ja, und ich wünsche euch definitiv immer die Handbreit Elektronen in der Batterie.
Lithium.
Hatte mir gerade zurechtgelegt, eine Handbreit Amperestunden.
Auf der Uhr.
Amperestunden.
Auf der Uhr. In der App. Und den Schalter richtig gesetzt, nicht, dass der nicht mehr lädt oder nicht mehr entladen kann, die Batterie, also ihr keinen Strom habt. Danke.
Genau.
Danke auch.
Haut rein und viele Amperestunden.
Wir hören uns.
Genau. Ciao, ciao.
Ciao, tschüss. Ciao, tschüss.
Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.